Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Show. Heute haben wir den 16.12.2017 und mit dabei sind die Jessie.
Hallo.
Herr Sergei.
Hallo.
Phil.
Hallo.
Und Luke.
Hallo.
Und ich bin Jörg. Hallo. Und zwar, wie immer, könnt ihr uns anrufen, unten auf den roten Hörer und fleißig mitchatten. Genau, unser heutiges Thema ist Psychopathen sind unter uns. Ein Blick hinter gefährliche Persönlichkeiten, denen auch Sie begegnen. Genau, das Ganze basiert auf einem Buch von Joe Navarro. Das wurde im Jahr 2014 veröffentlicht und kam natürlich auch im Deutschen raus. Und genau, wer ist denn dieser Joe Navarro? Er war 25 Jahre lang ein FBI-Agent. Das heißt, ja, er war bei der Polizei und ursprünglich war auch ganz normaler Streifenpolizist gewesen. Bis ihm, was in ganz seltenen Fällen vorkommt, das FBI selber gefragt hat, ob er nicht für das FBI arbeiten möchte, was er dann natürlich auch gemacht hat. Und er zählt mit einer zu den jüngsten überhaupt, der beim FBI angefangen hat. Seine Spezialrichtung war halt selber gewesen, halt Terror und Antiterror zu analysieren und dann ganz speziell bei ihm halt vor allen Dingen das Verhalten von Menschen, worüber er dann auch später ja bekannt wurde. Und er arbeitete selber bis ins Jahr 2003 und dann ging er in Ruhestand und befasst sich heute halt zum einen mit Bücherschreiben, vor allen Dingen halt in Richtung Körpersprache und halt auch, warum er dieses Buch geschrieben hat, weil er halt auch mit sehr vielen charaktergestörten Persönlichkeiten zu tun hatte, aufgrund, ja, dass er eben beim FBI war und hat er dann gesagt, dieses Wissen ist sehr wichtig und das sollte auch mit anderen Menschen geteilt werden, damit man einfach weiß, wie man sich vor gestörten Persönlichkeiten schützen kann. Und das Ganze hat er halt aufgrund seiner Erfahrungen gemacht und hat auch viele Checklisten erstellt dazu, wie man halt denn solche Persönlichkeiten erkennen kann. Genau, und davon gibt es halt vier Haupttypen, sage ich mal. Das sind halt zum einen die Narzissten. Dann die, wie heißen sie, emotional?
Instabilen.
Emotional instabilen. Dann die paranoide Persönlichkeit. Und zu guter Letzt halt dann die Psychopathen. Das sind diese vier Haupttypen, die er in seinem Buch behandelt. Und das Buch ist auch ganz klar aufgebaut. Ist jetzt nicht super wissenschaftlich tiefgründig, aber ich denke mal für jeden Leser, der sich noch nie mit diesem Thema befasst hat, sehr, sehr wichtig, weil es eben einfach so einfach strukturiert ist. Und wenn man das Buch sich durchliest, der beschreibt halt zum Ersten, um was geht's da, was sind diese Typen. Und dann gliedert er halt die Kapitel auch immer auf, dass man halt eben Listen hat, was die so für Wörter verwenden. Auch eine Checkliste, wie sich jemand anderes verhält, damit man selber mal ausloten kann. Ja, ist es jetzt wirklich ein Psychopath? Fragezeichen. Und da kann man halt mit Hilfe dieser Checklisten das ausarbeiten, wo es noch eine Punktzahl gibt. Und dann natürlich auch immer ganz wichtig, ja, was macht man denn, wenn das wirklich so ist? Wie kann man sich selber helfen oder wie könnte man eventuell anderen Menschen helfen? Genau. Und das ist halt heute unser Thema, dass wir dieses Buch vorstellen. Und wie vielleicht viele Zuhörer auch wissen, ist das Thema Psychopathie kommt immer wieder bei uns vor. Genau aus dem Grund, weil das Wissen darüber einfach so wichtig ist, dass man einfach Bescheid weiß. Deswegen auch das Eingangszitat für den Artikel. Man kann nur sehen, worauf man seine Aufmerksamkeit richtet und man richtet seine Aufmerksamkeit nur auf Dinge, die bereits einen Platz im Bewusstsein einnehmen. Das heißt, wenn man kein Wissen darüber hat, kann man auch persönlichkeitsgestörte Menschen nicht erkennen, sondern ist immer ja wie ein Reh im Scheinwerferlicht und bleibt einfach erstarrt stehen und weiß gar nicht, was man tun kann oder tun könnte. Genau. Gut, so viel zur Einleitung zu Joe Navarros Buch. Und ich würde sagen, wir arbeiten uns durch diese vier Typen. Zum einen fangen wir an mit Narzissten und bis halt dann Psychopathie. Und dann, genau, werden wir sehen, was noch so für Themen zwischendrin aufkommen. Aber das ist erstmal die grobe Richtung, die wir einschlagen werden heute.
Ja, da würde ich vielleicht noch kurz zu dieser Typisierung was sagen. Also diese vier Persönlichkeitstypen, das sind natürlich nicht alle möglichen Typen von gefährlichen Menschen. Also diese Typisierung scheint direkt von Navarro zu stammen. Und ja, zum Beispiel die Psychopathen nennt er einfach dissoziale Persönlichkeit. Es gibt auch Begriff asoziale Persönlichkeit oder Charakteropath. Und er macht aber an der Stelle keine Unterscheidung. Also dissoziale Persönlichkeit ist für ihn ein Psychopath oder Raubtier, wer sie nennt. Genau, und das Buch wirklich nicht so, also so geschrieben, also nicht aus psychologischer Sicht, also nicht aus einer tiefen psychologischen Sicht, sondern aus dem Blickwinkel eines Polizisten. Also das Buch hat somit einen starken praktischen Bezug.
Also eigentlich war er sogar Profiler beim FBI, ne?
Also genau.
Er hat praktisch über die Jahre hat es ihn völlig schockiert, was es für Persönlichkeiten gibt, was die anrichten, was es für Trümmerhaufen und Leid verursacht in Familien und so weiter. Und daraus entstand halt bei ihm auch der Wunsch, einfach den Leuten das Wissen, was er für sich angesammelt hat und die Erfahrungen weiterzugeben, damit eben mehr Leute Bescheid wissen, das Bewusstsein darüber haben und Ausschau halten nach diesen Warnzeichen und eben auch andere informieren und aufeinander aufpassen etc.
Genau aus dem einfachen Grund, weil diese Persönlichkeitstypen halt sehr, sehr viel Schaden in der Gesellschaft anrichten. Natürlich ist Navarro, wie wir gesagt haben, kommt aus einer kriminellen Perspektive und hat halt auch viel mit vielen Verbrechern zu tun gehabt. Es gibt halt auch viele, die eben nicht zu Verbrechern werden, aber trotzdem einen Riesenschaden unter uns Menschen anrichten können.
Genau, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Er sagt halt auch, dass der Großteil von diesen gefährlichen Persönlichkeitstypen gar nicht überhaupt nicht gefasst werden von Polizei oder im Gefängnis landen, sondern dass wirklich alle möglichen Leute sein können, die einfach unter dem Radar verbleiben und nicht wirklich auffallen, weil sie es so gut verbergen, was sie tun.
Ja, der Grund dafür ist diese sogenannte soziale Blindheit. Und er sagt auch, dass das eher eine Regel ist und nicht eine Ausnahme.
Und man könnte da sogar die Kirche jetzt ganz groß kritisieren, dass man halt sagt, jeder Mensch ist gut, jeder Mensch muss vergeben werden. Aber genau bei diesen Typen kann man das eben nicht, dass man denen einfach vergibt, sondern man sollte da wirklich die Füße in die Hände nehmen und so schnell wie möglich oder umgekehrt die Hände in die Füße. Nee, das geht so nicht. Aber man sollte halt schnell die Flucht ergreifen in diesem Moment.
Genau, und diese soziale Blindheit basiert letztendlich auf dem christlichen Moral von unserer Gesellschaft. Also unsere Gesellschaft ist christlich sozusagen. Und da ist ja einer der Hauptgrundsätze, dass man die andere Wahne hinhalten muss und Menschen vergeben und dass Menschen alle gleich geschaffen sind und so weiter. Und
dass jeder Mensch von Grund auf gut sei.
Genau. Genau. Und wenn man jetzt vielleicht, wenn jemand hört und sagt, ja, aber ich bin noch gar nicht christlich, also das ist jetzt nicht nur, sag ich mal, die christliche Kirche, sondern diese ganze Tradition und auch sowas wie Menschenrechte und so, ne, und diese ganzen Grundsätze, die heute ja nicht mehr viel jetzt mit der Kirche zu tun haben, aber die basieren ja auch alle auf solchen Annahmen, ne, dass alle Menschen sind gleich und alle Menschen sind irgendwie gut und wenn sie nicht gut sind, dann liegt es nur daran, dass halt irgendjemand ihnen was Böses gemacht hat und wenn man ihnen nur zuhört und ihnen hilft, dann werden sie auch wieder gut und so. Also das sind ja so Grunddinge, die man irgendwie lernt in unserer Gesellschaft und deswegen sind solche Bücher eben so wichtig, weil halt ganz oft das Wissen fehlt, dass es halt, dass einfach Menschen gibt, die nicht so gut sind.
Und sich auch nicht bessern werden in der Zukunft, weil sie einfach nicht die Einsicht haben, dass sie eben eine Krankheit haben oder eben ja böse sind im wahrsten Sinne des Wortes.
Und wenn sie sich bessern, dann mit Sicherheit nicht dadurch, ne, durch diese naive Annahme, dass man ihnen halt hilft, indem man ihnen ganz viel Aufmerksamkeit gibt und immer vergibt und so, ne? Also entweder ihnen kann überhaupt nicht geholfen werden und wenn, dann auf jeden Fall auf eine sehr andere Art, als was so die meisten Menschen denken. Also zum Beispiel, wenn man jemanden halt den Kontakt abbricht oder so, weil der einfach einen auslaugt und nicht gut tut, dann kann sowas, hat noch eher eine Chance, irgendwas anzustoßen, als wenn man einfach immer nur die andere Wange hinhält.
Gut, dann würde ich mal sagen, fangen wir mit der ersten Persönlichkeit an. Alles dreht sich nur um mich, das heißt die Sonne dreht sich um mich herum und nicht die Erde. Das passt ganz gut auf den Narzissen oder die narzisstische Persönlichkeit.
Also ich würde sagen, dass diese Persönlichkeitsstörung also am meisten verbreitet ist, also in unserer Gesellschaft, weil da muss man unterscheiden, dass es gibt viele, viele Abstufungen. Ja? Und Zum Beispiel Kinder, die sind, also wenn sie klein sind, die sind von Natur aus und natürlich ein bisschen narzisstisch. Und wenn das nicht mit Jahren vergeht, wenn sie nicht lernen, dass es auch andere, Menschen um sich herum gibt, dann ja, kann das Konsequenzen haben.
Ja, ich finde, also, das ist...
Ja, sprich.
Nee, ich wollte nur sagen, also das finde ich auch einen wichtigen Punkt, den er ja auch macht in dem Buch. Also die narzisstische Persönlichkeit lässt sich eigentlich ganz gut beschreiben. Also dass es halt eigentlich ein Erwachsener ist, oder umgekehrt ein dreijähriges Kind in der Hülle von einem Erwachsenen. Also dass man einfach nicht über dieses Stadium des Kleinkinds hinauskommt, was natürlich einfach nur seine eigenen Ansprüche kennt und seine eigenen Bedürfnisse, weil es halt gar nicht anders kann. Aber wenn man halt nie darüber hinauskommt, dann ist das halt nicht gut. Und das beschreibt es, finde ich, eigentlich ganz, ganz angemessen. Also diese Aussage, dass eben, ne, er schreibt, dass die narzisstische Persönlichkeit sich nie über dieses Stadium des Kleinkinds halt hinaus entwickelt.
Ja, also sie sind egozentrisch, arrogant, sie überschätzen sich, unterschätzen andere. Und interessantes Detail, er schreibt, dass sie haben einen unheimlich scharfen Blick für die Schwächen und Unsicherheiten anderen Menschen und bohren genau in diese Wunden, um den anderen herunterzuziehen und sich selbst zu erhöhen. Das ist wie eine intuitive Fähigkeit, würde ich sagen.
Ja, und viele von ihnen sind schamlose Name-Dropper, wie er es nennt. Also sie beschweren sich oft über andere Menschen und vergessen meistens sich selber dabei und meckern halt gerne über andere Menschen und besonders dann mit der Person, die sie vielleicht ausgesucht haben, mit der sie irgendwie näher in Kontakt sein wollen. Und dann werden halt andere Leute ins schlechte Licht gerückt, was dann irgendwie meistens auch vollkommen automatisch bei denen zu funktionieren scheint. Und wenn man sich da halt dann nicht abgrenzt als normaler Mensch, kann man halt auch vielleicht in den Sog reingeraten und vielleicht andere Leute mit Dingen bezichtigen, die diese Menschen gar nicht gemacht haben.
Genau, für sie immer ist jemand anderes schuld. Also egal was passiert, immer ist jemand anderes schuld für sie. Und sie haben natürlich auch ein starkes Kontrollbedürfnis, andere Menschen zu kontrollieren. Sie schwindeln gerne, verletzen soziale Regeln und übertreten Grenzen.
Ja, und das mit dem... Sie brauchen... Willst du, Lü?
Nee, mach gern.
Sie brauchen viel Aufmerksamkeit. Das ist eigentlich so der zentrale Punkt. Ganz viel Aufmerksamkeit, im Rampenlicht stehen wollen. Dann ist da auch viel Neid. Dann ist da viel, was habe ich alles geleistet, aber letztendlich haben sie für sich eigentlich nicht viel geleistet, sondern es ist so dieses Denken von, ich habe mir das verdient, Anspruchsdenken, ich habe mir das verdient, ohne was dafür tun zu müssen. Mhm. Und es sind auch viele Intrigen dabei, also dass Keile getrieben werden zwischen Menschen, die normalerweise gut miteinander auskommen würden, zum Beispiel, sei es jetzt im Beruf oder wo auch immer, um einfach die Fäden zu ziehen, die Kontrolle zu haben und im Rampenlicht stehen zu können.
Und da wir vorhin ja erwähnt haben, dass sie essentiell eigentlich auf dem Status eines Kleinkindes stehen geblieben sind, sollten wir natürlich auch nicht vergessen, dass das dann nicht so ausartet, als würde man der Person begegnen oder eine Person, die so eine Störung hat, die sich dann wirklich so offensichtlich verhält wie ein Kleinkind. Weil die Person hat dann im Laufe des Lebens eben oberflächlich dazu gelernt und von außen her betrachtet ist es dann oft nicht einfach oder nicht auf den ersten Blick ersichtlich, dass diese Person überhaupt diese Störung hat. Also das ist nicht so, als würde man das sofort irgendwie merken und sie können eben auch in den verschiedensten Teilen unserer Gesellschaft man findet sie in den verschiedensten Teilen unserer Gesellschaft, also von der Politik bis hin zur Musik, zu allen möglichen Bereichen der Gesellschaft, ja.
Genau, sprich.
Nee, ich wollte nur noch mal sagen, das mit dem Name-Dropping, ne, also das fand ich auch ein ganz gutes Beispiel, was er da gebracht hat, dass die halt immer gerne sich schmücken mit irgendwie anderen Menschen, die scheinbar wichtig sind, ne, und da halt auch die Nähe suchen und ständig drüber reden, oh, der oder die, ne, mit dem habe ich neulich zu Mittag gegessen, und weil das halt irgendwie wichtig ist, und also sie versuchen immer, sich irgendwie in gutem Licht darzustellen, auch über andere, und nicht, weil sie die irgendwie mögen oder so oder besonders gut finden, sondern halt, weil die ja halt irgendwie als wichtig gelten, und sie, ja, ist sozusagen eine Abkürzung, um eigenen Ruhm zu kriegen, also nicht da, dass man sich halt anstrengen muss, sondern halt einfach, indem man sagt, ja, ich kenne den oder die, und ja, deswegen bin ich toll.
Ja, ich wollte noch sagen, dass sie auch ziemlich gute Simulanten sind. Also sie können zum Beispiel Mitgefühl simulieren, aber dann auch aus eigenem Interesse. Und ja, sie können Gefühle und Emotionen von ganz normalen Menschen simulieren, aber ja, hinter dieser Fassade steckt was anderes. Also meistens eigenes Interesse und komplett was anderes.
Und sie teilen auch gerne jedermann mit, dass sie die glücklichste Person im Raum sind, was nicht unbedingt direkt passieren muss, sondern eben auch durch die Taten und durch die Äußerungen, die diese Menschen von sich geben. Und manchmal legen sie auch einen dramatischen Auftritt hin und kommen zum Beispiel zu spät zur Arbeit, wenn es jetzt im Arbeitsumfeld ist, und dann erwarten sie eben, dass jeder auf sie wartet, und eben da zeigt eben wieder dieses Muster dieser egozentrischen Art dieser Menschen, dieser Überschätzung, dass eben sie das Zentrum der Welt sind, sozusagen.
Ja. Genau, und da ist noch dieser andere Punkt davon, dass sie Kritik überhaupt nicht vertragen können und dann sogar wütend werden, aggressiv werden. Also praktisch Kritik an Selbstbild, es geht gar nicht. Und da werden die Leute dann auch angegriffen, die praktisch selbst konstruktiv kritisieren.
Ja, diese Anspruchshaltung, ne? Also das, die dann halt auch gerne irgendwas verlangen oder es für selbstverständlich erachten, dass man irgendwas für sie tut, aber gar nicht darüber nachdenken, was das eigentlich für andere Menschen für Umstände macht, sondern das ist einfach, haben sie halt verdient, ne? Und wenn man das dann kritisiert, dann gibt's Ärger. Und ich finde auch dieses Bild ganz gut, dass solche Leute eigentlich wie so in ihrem eigenen Königreich leben, in ihrem Kopf, ne? Also sie sind der König, und ja, alles andere muss genau so funktionieren, wie sie es halt gerne hätten, und alles, was das in Frage stellt, weil dieses Königreich gibt's natürlich nicht, das ist eine Illusion, und aber alles, was das irgendwie in Frage stellt, muss halt sofort bekämpft werden.
Ja, sie leben quasi in einer eigenen Blase. Und ja. Und John Navarro schreibt auch, dass also viele Menschen haben die Illusion, dass, also besonders in den zwischenmenschlichen Beziehungen, dass man solche Menschen irgendwie reparieren oder verbessern kann. Also theoretisch geht es schon, aber solange solche Menschen keine Einsicht haben und keinen Willen, sich zu verbessern, dann wird das natürlich nie funktionieren.
Und das ist eben das Markenzeichen des Narzissten. Nicht nur des Narzissten, sondern eigentlich von allen vier Kategorien, die wir jetzt durchgehen werden. Dass eben die Menschen keinen Grund sehen, oder überhaupt keine Grund sehen, dass sie sich irgendwie falsch verhalten und deswegen eben auch eine Therapie eigentlich unmöglich ist, weil eben sie keinen Grund dafür sehen.
Sie haben selbst erschaffenes Selbstbild, und dieses Selbstbild stimmt überhaupt nicht mit der Realität zusammen. Und deswegen ist es beinahe unmöglich, dass solche Menschen irgendwelche Anstrengungen machen, um sich zu verbessern. Ja.
Und diese Narzissten tragen auch etwas, was man eine Maske nennen kann, meistens. Und manchmal fällt eben die Maske und dann kann man vielleicht auch beobachten, dass sie andere Leute fertig machen, vor allem auch ihre Familie mit Mitglieder, zum Beispiel ihre Kinder öffentlich irgendwie runtermachen und sagen, hier, das hast richtig schlecht gemacht und sowas.
Ja. Genau, Joe Navarro gibt halt auch immer so Wortbeispiele und was halt für den Narzissten zum Beispiel zutrifft, ist halt zum Beispiel glatt, aggressiv, amoralisch, angstfrei, arglistig, arrogant, aufbrausend, ausbeuterisch, ausfällig, berechnend, beredt, bestrickend, betörend, Betrüger, Blender, bombastisch, Chamäleon, charismatisch, charmant und so weiter. Also ganz, ganz viele, viele Worte, die halt auch für den Narzissten stehen können.
Genau, das ist nicht die Checkliste selbst, sondern einfach so eine Sammlung von Worten, die auf solche Menschen zutreffen.
Mhm. Und solange es um Narzissten geht, ja, muss die Welt halt immer glänzen oder nur aus seiner Sicht immer glänzen. Er muss wirklich immer die Sonne sein und alles dreht sich nur um ihn. Das trifft die Beschreibung am besten für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Aber wie Sergei am Anfang sagt, es gibt natürlich immer noch viele Abstufungen. Nicht jeder Narzisst ist gleich ein Narzisst, sondern ja, muss man immer genau ins Detail schauen.
Ja, und vielleicht einfach nochmal der Hinweis für die Zuhörer, dass das hier keine Kategorien sind nach psychologischen Kriterien, sondern wirklich, das basiert einfach auf den Beobachtungen und Erfahrungen von diesen FBI-Profiler. Und das heißt, wenn wir jetzt Narzisst sagen, dann ist das jetzt nicht strikt die Kategorie Narzissmus aus der Psychologie, sondern es ist einfach narzisstische eine narzisstische Persönlichkeit. Und da gibt es, wie Sergei schon meinte, verschiedene Abstufungen. Und es wird unter dem Begriff einfach gesammelt.
Genau, und da muss man auch hinzufügen, dass bis zu einem gewissen Grad sind wir alle Narzissten. Also ich glaube, das verbreitet sich heutzutage wie eine Epidemie. Also wenn man sich ein bisschen umschaut.
Selfie Generation.
Ja, ich finde das auch einen ganz wichtigen Punkt. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber beim Lesen des Buches erkennt man ja schon auch vieles in sich selbst wieder.
Ja.
Ich glaube, dass so ein Buch auch so einen doppelten Zweck erfüllt. Also zum einen, dass man halt dieses schädliche Verhalten in anderen Menschen, also in seinen Mitmenschen erkennt und halt die entsprechenden Schritte einleiten kann. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, also wie Sergei ja meinte, also ich glaube, niemand in dieser Welt ist völlig frei von narzisstischen Tendenzen. Und aber wenn man das halt weiß und sieht, dann kann man das vielleicht besser in den Griff bekommen und sich auch selber ein Stück weit daraus entwickeln.
Mhm. Genau, und John Navarro hat ja noch also er hat natürlich viel geschrieben. Der Narzisst sieht ihre Bedürfnisse, Wünsche und Pläne nur als Hindernis bei der Erfüllung seiner eigenen. Das ist, glaube ich, noch eine ganz gute Beschreibung für einen Narzissten.
Da muss man auch dazu sagen, dass unsere Konsumgesellschaft, und also das wird quasi gefördert durch unsere aktuelle Kultur und unsere Konsumgesellschaft und so weiter.
Und fängt schon mit der Erziehung an.
Ne, Erziehung, fehlende Ausbildung oder Bildung und
das ist halt, was man, glaube ich, heutzutage sehr oft erlebt, gerade wenn wir Erziehung ansprechen, dass die Kinder wie als Götter erzogen werden. Das ist natürlich sind's Kinder ganz, ganz wichtig, aber teilweise werden ja so sehr angehoben, dass sie wie kleine Götter erzogen werden. Und dann, das prägt sich natürlich dann auch später aus, dass sie dann denken, alles dreht sich nur um mich.
Ja, weil viele Eltern sind einfach überzeugt, dass ihren Kindern muss unbedingt viel besser gehen als ihnen selbst. Und sie geben sich natürlich Mühe, um Kindern alles zu geben, aber ehrlich gesagt, manchmal wird das komplett übertrieben.
Ja, und es gibt halt auch immer mehr Einzelkinder, ne, in der Gesellschaft, das ist auch so ein Phänomen. Es gibt sehr, also viele Eltern kriegen ihre Kinder später, ne, und haben dann ja auch so ein, nochmal so eine andere Erwartungshaltung und dann ist es halt einfach, glaube ich, auch in der heutigen Kultur so ein Problem, dass halt alles immer, soll ja immer reibungslos und glatt und schön und freudig und toll sein. Aber gerade im Umgang mit Kindern ist es halt eben auch nicht immer alles toll und dieses Grenzen setzen und so, das kostet halt sehr viel Kraft und führt zu vielen Konflikten, logischerweise. Und dann entscheiden sich halt heute viele Eltern halt dazu zu sagen, okay, dann lasse ich das einfach, ne, weil es einfacher ist, einfach alle Wünsche zu erfüllen und gut ist. Also das ist auch wirklich ein kulturelles Problem, glaube ich, in der Gesellschaft.
Ja, und die andere Seite ist ja auch, wenn Eltern narzisstisch sind und ihre Kinder werden zum verlängerten Ausdruck ihres Selbstbildes, wo sie dann dazu getrieben werden, keine Ahnung, irgendwelche Kurse zu machen, ob es sei es nun Sport oder in der Musikrichtung, dass sie eben total gut werden. Oder es gibt ja auch dieses wirklich kranke Phänomen, wie Mütter ihre Töchter für Schönheitswettbewerbe von klein auf trainieren. Und die müssen als kleine Kinder schon zu diesen Wettbewerben. Und ich meine, das ist ja auch eine...
Sind die verlängerten Eltern.
Ja, genau.
Sozusagen. Genau, und schon...
Nee, wie so ein Accessoire, wie eine Handtasche.
Ja,
ne?
Ist ja dann so ein Objekt.
Schaut mal, was ich für ein tolles Kind habe und warum ich dann so ein toller Mensch bin.
Mhm. Genau, und Jonah Mauer bringt doch immer so Filmbeispiele. Zum Beispiel, wenn ein Narzisst nennt er den Film Goodfellas. Ich weiß nicht, vielleicht kennt den jeder von euch. Da geht es halt um einen Mafiosi, Namen weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Und der hat für Jonah Navarro halt auch ein typischer Narzisst ist. Der hat hier seine Frau Karen richtig umgarnt hat und als sie ihm nicht mehr so viel brachte, war sie einfach nur noch ein Objekt und überhaupt nicht mehr wichtig. Hat sie am Anfang richtig umgarnt und alles für sie getan und dann gab es halt dann noch mehrere Beziehungen parallel gehabt.
Das ist ja auch ein Merkmal von Narzissten, dass sie zum Beispiel jetzt in Beziehungen, also wenn die Beziehung anfängt, anfangs sich sehr normal verhalten und wenn jetzt, sagen wir mal, die Heirat bevorsteht oder beendet ist, dass sie sich dann plötzlich total ändern und sich auf die faule Haut legen und eben ihre wahre Natur sozusagen dann rauslassen und das Gegenüber dann erst wirklich merkt, was man sich da eingelassen hat.
Ein anderes Beispiel hat auch genannt, halt Aschenputtel zum Beispiel, halt die beiden Stiefschwestern und die böse Mutter und das ist halt nach Jonah Navarro die Realität heutzutage, dass man sehr oft ein Aschenputtel ist und die Schwestern nur einen benutzen, damit sie ihre eigenen Ziele erreichen oder halt andere Menschen. Gut, ja. Wollen wir noch etwas zu Narzissten sagen?
Also die Art und Weise, wie Narzissten mit anderen Menschen umgehen, besonders mit normalen Menschen, muss nicht immer sehr offensichtlich sein. Das kann auch Züge tragen, die eher subtil ablaufen, wie irgendwelche Intrigen, die dann gegen andere Menschen gesponnen werden. Also es muss nicht irgendwie was sein, was einem sofort auffällt, sondern einem vielleicht auch erst über die Zeit hin auffällt, dass eben man kann es vielleicht mit giftig beschreiben, dass sie eben Gift versprühen, aber nur in kleinen Dosen über die Zeit hinweg verteilt und versuchen dann eben ihr Gegenüber damit irgendwie fertig zu machen.
Ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, Navarro hat auch irgendwo geschrieben, und das finde ich ein ganz gutes Kriterium eigentlich, dass also gerade in Beziehungen oder in der Familie oder so, wenn man es da mit einem Narzissten zu tun hat, die verhindern eigentlich immer, dass man selber irgendwie vorankommt und oder Erfolg hat oder irgendwie das macht, was für einen wichtig ist. Weil sie natürlich einfach sich selbst als die absolut tollsten sehen und wenn jemand anders irgendwie was erreicht oder so, dann ist es für die quasi ein Affront. Deswegen müssen die das verhindern. Und das kann halt wirklich sehr subtil ablaufen, wie du gesagt hast. Also oft reicht es dann vielleicht, ne, dass dann so jemand die Augen verdreht, wenn man halt irgendwie was erzählt, was man erreicht hat oder irgendwie eine kleine Nebenbemerkung macht oder halt ausgerechnet in den Momenten, wo es wichtig ist, für einen irgendwas zu tun, dann halt plötzlich irgendwie passiv-aggressiv ist oder irgendwie Streit sucht. Also es sind so diese Kleinigkeiten, die ja ein Stück weit vielleicht auch normal sind, aber wenn das halt so ein Muster ergibt, dann deutet es schon darauf hin. Also das ist eben nicht immer so ausgeprägt, dass man das sofort sagen kann, ne?
Ja, und ein weiteres Merkmal des Narzissten ist das Kontrollbedürfnis gegenüber anderen Menschen. Da er sich ja als Zentrum der Welt betrachtet, denkt er eben, dass alle anderen Menschen sozusagen er selbst sind und sie müssen sich seinen Vorgehensweisen, seinen Gedanken unterordnen. Und wenn die Menschen dann irgendwie dagegen verstoßen sollten, dann wird er meistens verärgert oder zeigt es eben durch solche passiv-aggressiven Taten oder durch...
Oder auch offen aggressiv.
Oder auch manchmal offen aggressiv.
Oder handgreiflich.
Oder handgreiflich, ja.
Ja, das macht sie auch so gefährlich, also dass sie nicht nur emotionell andere Menschen beleidigen und traumieren können, sondern auch körperlich. Ja, das passiert ziemlich oft in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ich glaube, da muss man auch unterscheiden, beziehungsweise eine wichtige Beziehung merken zwischen Narzissten und Psychopathen. Weil da gibt es so einen Grundsatz sozusagen, dass nicht alle Narzissten Psychopathen sind, ja. Aber alle Psychopathen sind alle Narzissten.
Ich glaube, Psychopathie wird auch als, genau, wird als maligner Narzissmus bezeichnet, also eine Extremform des Narzissmus.
Mhm. Ja, aber ist schon ein bisschen irreführend, glaube ich.
Okay, gut. Würde ich sagen, schnallen wir uns weiter an und kommen zur emotionalen instabilen Persönlichkeit. Was macht die oder wie zeichnet sich diese aus? Narzissten sind ja schon schlimm. Was macht jetzt diese Persönlichkeitstyp aus?
Also ich glaube, das kann man gleichsetzen mit dem Borderline-Syndrom.
Kann das sein? Ja, würde ich auch sagen, ja.
Hat das ein bisschen anders benannt, aber in der klassischen Psychologie heißt es, glaube ich, Borderline.
Mhm. Also zum einen zeichnet sich diese halt aus halt durch Thrill, also die brauchen immer Action. Wollen immer Action, deswegen sind die auch teilweise so interessant und anziehend, weil man mit denen immer Sachen erlebt, die man normalerweise nicht erlebt. Und können halt, wie kann man so schön sagen, Hü und Hopp sein, oder?
Genau, Hü und Hopp.
Diese
genau.
Achterbahn, ne? Also einen Moment total, wie kann man das beschreiben?
Ja, er sagt sprunghaft wie Aprilwetter.
Mhm.
Diese Pendel von einem Ende der emotionalen Bandbreite zum anderen.
Und am Ende weiß man überhaupt nicht mehr, was man sagen kann, weil man nicht weiß, was einem entgegenschlägt im wahrsten Sinne.
Na, da gibt es noch dieses Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, diese zwei
genau.
Pole davon.
Und meistens müssen es dann die Angehörigen oder die Leute, die der Person am nächsten stehen, ausbaden. Und dazu gehört eben auch diese extreme Empfindlichkeit dieser Menschen, wenn sie jetzt irgendwie einen Kommentar hören, von dem sie irgendwie ausgehen, dass das irgendwie gegen sie gerichtet ist, können sie eben von dem einen Extrem schnell ins andere Extrem umschlagen und eben auch verbal sehr aufbrausend werden. Nicht nur verbal, vielleicht auch körperlich in Extremfällen dann ausarten.
Ja, also sie können talentiert sein, charmant, anregend, verführerisch, aber sie können auch im Handumdrehen auch ziemlich feindselig werden und impulsiv. Und das wichtigste Merkmal ist dieses Bedürfnis, sich geliebt und geborgen zu fühlen, aber nur ein geringes Talent für gesunde Beziehungen zu führen. Das ist natürlich keine leichte Sache, mit so einem Menschen zu leben.
Mhm. Ich glaube, so eine klassische Verhaltensweise ist so, sich, sich sehr stark zu klammern an Menschen, ne, und um da halt irgendwie die Bedürfnisse zu erfüllen und aber das gleichzeitig halt zu sabotieren. Also dadurch erstens, dass sie sich so stark klammern, das ist ja auch nicht unbedingt schön für den anderen Menschen. Und dann sabotieren sie es dann oft auch nochmal anders, indem sie dann sie so starke Stimmungsschwankungen haben, dass sie dann in einer anderen Stimmung vielleicht dann irgendwie, ne, jetzt sag ich mal, in einer Beziehung dann fremd gehen oder so, oder verschiedene Beziehungen führen, weil sie halt überall diese Aufmerksamkeit kriegen wollen. aber ne, gleichzeitig dann halt dieses Bedürfnis haben, also das so Selbstsabotage irgendwie, ne? Und ja, wie ihr schon gesagt habt, so eine Achterbahnfahrt.
Und gerade im Beziehungsumfeld fallen sie öfters mal auch durch emotionale Ausbrüche auf, indem sie dann am Schluss vielleicht sagen, dass sie sich selber umbringen. Und dann ist die andere Person natürlich erstmal richtig geschockt und der Navarro nennt da eine Möglichkeit, wie man da mit der Situation eigentlich aus seiner Erfahrung am besten umgehen kann. Und die ist eigentlich dann sofort der Person klarzumachen, hier, ich rufe jetzt die Polizei. Ja, du willst dich ja umbringen, ich muss ja was machen. Und meistens, interessanterweise, ändert sich die Stimmung dieser Person dann ziemlich abrupt, weil sie eben merken, dass dann irgendwie eine Person von außen irgendwie in die Situation reinschaut, wie das vielleicht daheim unter den vier Wänden abläuft.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese emotionale Manipulation. Ne? Das, der Navarro beschreibt auch eine Situation von einem Ehepaar, wo die Frau über Jahre, wenn heftige Streits waren oder Stimmungsschwankungen von ihr, halt dann ganz, also in solchen Situationen dann wirklich mit Selbstmord gedroht hat. Und der Ehemann hat aber nie die Polizei gerufen, sondern hat sich dann einfach nur betroffen gefühlt, oh Gott, und hat einfach nur versucht, die Situation wieder zu retten. Und das ist einfach eine emotionale Manipulation im Sinne von, schau mal, was du mit mir machst und guck mal, wohin du mich treibst. Ja, also das ist so ein Triggerpunkt. Und wenn man dann nicht weiß, wie man vorgehen soll, ist man da ganz schnell in diesem Netz drin. Daher ist es auch wichtig, wie der Navarro sagt, dann auch tatsächlich zu handeln und auch die Polizei zu rufen. Das ist nicht nur zu sagen, sondern auch tatsächlich dann Behörden einzuschalten.
Hm? Ja, das fand ich auch einen sehr interessanten Punkt, den er da gemacht hat und auch eine gute Methode. Also es ist natürlich schwer, also für jemanden, der jetzt in der Beziehung steckt und der Partner oder die Partnerin droht dann mit Selbstmord oder so, dann ist es ja erstmal nicht so naheliegend zu sagen, ich rufe jetzt 110, ne? Sondern die normale Reaktion ist ja meistens dann, oh Gott, und jetzt muss ich das irgendwie wieder beschwichtigen und so, aber genau darauf also zielt das ja ab. Und wenn man dann wirklich den Hörer in die Hand nimmt und 110 ruft, ne, dann ist das sozusagen der Test, ob es wirklich ernst ist. Und er sagt halt auch, ne, das ist jetzt nicht nur eine Masche oder so, die man dann dadurch macht, sondern es ist wirklich so, wenn jemand jetzt ernsthaft denkt, er bringt sich um, dann muss man halt eben Hilfe holen, weil
professionelle Hilfe einschalten,
und,
ja.
Und sei es auch die Polizei, die oder den Rettungsdienst oder was auch immer, weil ich meine, irgendjemand muss dann ja auch damit umgehen und das hilft vielleicht auch dann, diesen Schritt zu tun, also dass man halt wirklich sagt, okay, was passiert, wenn der oder die sich jetzt hier die Pulsadern aufschlitzt, ne? Also da brauche ich ja Hilfe und deswegen ist es ein guter Tipp, das wirklich zu machen und sei es auch nur, ne, dass es dann halt den Reality-Check gibt, ob das wirklich ernst ist oder halt nur eine Masche, um das zu kriegen, was man will.
Wobei man vielleicht im Verlauf des Buches auch feststellen kann, dass wenn die Person vielleicht noch andere Charakterzüge hat, wie zum Beispiel die paranoide Persönlichkeitsstörung, dann sollte man sich vielleicht vorher überlegen, ob man zu so einem Schritt überhaupt gehen sollte. Das bezieht sich, glaube ich, jetzt in dem Fall nur darauf, wenn jetzt durch die Checkliste eben nur rauskommt, dass die Person höchstwahrscheinlich ein Problem hat, also emotional instabil ist, dann kann man sowas machen. Aber wenn jetzt die Person zum Beispiel paranoide Züge haben sollte, könnte so ein Anruf bei der Polizei extrem gefährlich für die Person enden. Also da muss man echt differenzieren und eben beobachten und Informationen sammeln, was er auch immer wieder erwähnt. Erst Informationen sammeln, bevor man überhaupt Taten folgen lässt.
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man also emotional instabile Persönlichkeiten, sie haben viel, also in vielen Punkten, sie haben viel Gemeinsames mit Narzissten, aber mit dem Unterschied, dass sie im Gegensatz zu Narzissten ständige Bestätigung von außen brauchen. Mhm. Narzissten brauchen sowas nicht, weil
sie denken schon, sie stehen
genau,
auf dem Podest.
Genau.
Sie versuchen sich sozusagen selber zu bestätigen, indem sie andere Leute an sich ranziehen und sozusagen die Bestätigung bei anderen Leuten suchen. Und wenn sie dann diese Bestätigung, ein Beispiel wäre zum Beispiel eine Beziehung mit einer Frau und die Frau am Anfang göttert einen an und sagt, oh, du bist die Liebe meines Lebens, und dann irgendwann kommt mal eine Krise und man sagt irgendwas, was dann diese Person irgendwie aufregt, und diese Person ändert sich dann schlagartig und sagt und tut Dinge, die einen total überraschen.
Ja, und ich glaube auch, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich hatte so ein bisschen das auch so verstanden, denn also dass diese instabile Persönlichkeit eigentlich schon auch fast eine Form von Narzissmus ist, ne? Also so eine, also halt eine totale Ich-Bezogenheit, und es geht nur um mich und meine Bedürfnisse, aber halt einfach mit einer anderen, in einer anderen Geschmacksrichtung sozusagen. Also das, was er als Narzisst bezeichnet im ersten Kapitel, ist vielleicht eher so ein bisschen der klassische Narzisst, den man vielleicht auch eher mit einem Mann assoziiert, ne? Also so dieses immer im Rampenlicht stehen und sich immer toll dastehen und andere runtermachen und so, aber und das ist eben eher sowas, also das ist natürlich jetzt schwarz-weiß gemalt, aber halt so diese weibliche Form, ne? Also so dieses einfach so Gefühlsausbrüche und sowas benutzen, um halt die Bedürfnisse zu erfüllen, und diese Schwankungen und auch diese Manipulation, ne, durch Selbstmorddrohung und also dieses Opfer spielen, um andere dazu zu kriegen, das zu machen, ne, was die Person will.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Stichpunkt, ne, dieses das Opferspielen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt generell in der emotionalen Manipulation. Ne, also durchweg, also egal welcher Typ Persönlichkeit da ist.
Ja.
Genau, also das praktisch als Warnzeichen generell betrachten.
Mhm. Aber natürlich gibt es da auch Männer, aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Narzissten können so, gibt es natürlich auch Frauen. Aber ich denke mal, wenn es hier wirklich um die bipolare Störung geht, dann ist hier der prozentuale Anteil halt eher bei den Frauen zu suchen.
Ja.
Genau, und der John Navarro nennt auch hier einen Film, wie halt so eine Person aussehen kann. Und der nennt den Film Auf der Suche nach Mr. Goodbar. Den Film kenne ich selber nicht, kann nichts darüber sagen, aber zumindest ist seine Empfehlung, wenn man halt so eine Persönlichkeit mal sehen möchte. Film natürlich.
Und ein wichtiger Punkt, den er auch erwähnt, nicht nur bei der Persönlichkeitsstörung, sondern auch bei, ich glaube, allen Persönlichkeitsstörungen, ist eben, dass die Wahrheit, so wie wir sie kennen, für diese Person nicht gilt. Das heißt, wenn ich dann versuche, mit rationalen Argumenten das Gegenüber, also diese gestörte Persönlichkeit versuche zu überzeugen, dann bringt das absolut nichts. Also man sollte dann gerade bei den paranoiden Persönlichkeiten und den dissozialen Persönlichkeiten besonders aufpassen, sie vielleicht, also nicht davon auszugehen, dass sie unter der Wahrheit dasselbe verstehen, was man selber versteht.
Ja, und ein Punkt, der so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, den ich auch wichtig fand, ist eben so gerade bei der instabilen Persönlichkeit, ne, dieses Sprunghafte. Das heißt natürlich dann auch, dass es auch immer wieder sozusagen gute Phasen gibt in so einer Beziehung mit so einem Menschen, oder also Beziehung im Sinne von nicht nur romantische Beziehungen generell. Und da ist man dann eben leicht versucht zu denken, ah, jetzt ist ja wieder alles gut, ne? Und der oder die hat sich ja doch im Griff und ist ja gar nicht so schlimm, aber es ist dann halt eben nur diese Phase, und das schlägt dann einfach plötzlich wieder komplett um, und man denkt dann immer, ja, es wird ja besser, ne, und dabei wird es einfach nicht besser, und vielleicht was auch so ein Ding ist bei solchen Menschen, dass die halt auch so nachtragend sind, ne, und also halt alle Fehler immer sammeln, sozusagen auf einer langen Liste, und vielleicht sind sie dann mal in einer guten Phase in Anführungsstrichen, und dann kommt es nicht raus, und wie gesagt, man denkt, alles ist okay, und dann plötzlich schlägt es um, und dann kommen sie halt mit irgendwie 1000 Sachen, die man halt angeblich falsch gemacht hat, und wie schlimm man doch ist, weil man das und das, was irgendwie irgendwann mal so eine Kleinigkeit, die irgendwann passiert ist und so, und dann zeigt sich halt eben, dass es diese gute Phase in Anführungsstrichen halt gar nicht gegeben hat, ne, sondern es ist einfach nur diese Schwankungen, und aber der Mensch selber hat sich nicht geändert.
Ja, das ist ganz wichtig. Und vielleicht auch nochmal, was auch noch wichtig ist, das, was löst das jetzt aus, wenn wir jetzt mit so einer Person zu tun haben? Also einmal ist es ja sehr auslaugend, ne? Diese Schwankungen aushalten zu müssen und ständig zu denken, oh Gott, hoffentlich kommt jetzt nicht irgendwas wieder. Und vielleicht auch, dass Verhaltensweisen entstehen, die andere Person bloß nicht zu triggern, wie auf Eierschein zu laufen. Einfach um zu vermeiden, dass jetzt wieder so ein Ausbruch kommt, der mich wieder völlig auslaugt und völlig fertig macht. Ne? Also das heißt, die Wirkung auf andere Menschen ist wirklich, kann sehr schwerwiegend sein.
Und solche Leute werden auch oft zu Stalkern. Also sie, wenn sie sich in eine Person irgendwie vernarrt haben, dann kann es eben sein, dass sie dieser Person auch nachspionieren, und selbst wenn man dann vielleicht umziehen sollte, dass die dann irgendwie einem nachziehen und so, also ja.
Ja, oder einem im Internet auf Schritt und Tritt verfolgen. Heutzutage.
Okay, vielleicht hier auch nochmal ein paar Wörter, die diese Persönlichkeit gut beschreiben. Das ist natürlich nur ein kurzer Auszug. Abgedreht, abgekoppelt, am Boden zerstört, angespannt, ängstlich, anormal, anspruchsvoll, anstrengend, anziehend, anzüglich, aufbrausend, aufregend, aus der Balance geraten, bedrohlich und bedrückt. Nur ein paar Beispiele, die auf diese Persönlichkeit. Nymphoman, ich glaube, das Sexverhalten ist, glaube ich, auch ziemlich ausgeprägt für diese Persönlichkeit, hat diese kurzen Thrills zu suchen, wie wir am Anfang gesagt haben. Immer die Suche nach dem kurzen Kick sozusagen.
Ja, sie sind meistens schnell wieder in Beziehung, wenn eine Beziehung beendet worden ist. Und sie sind sehr leichtsinnig und impulsiv, um sich lebendiger zu fühlen. Mhm. Was dafür sprechen könnte, dass da irgendwie in der Physiologie irgendwas anderes läuft als bei uns normalen Menschen, dass sie eben weniger Erregung spüren oder somatische Erregung, sagen wir es mal so, und dass sie eben dann bewusst, ja eher unterbewusst wahrscheinlich, Thrills suchen, die dann eben nicht nur für sich selber gefährlich werden können, eben auch für die Leute um sie herum.
Ja, voll, da muss man auch dazu was sagen, dass diese Suche nach Thrills zum Beispiel, das ist auch charakteristisch für einige Psychopathen, also manche Psychopathen. Und da muss man generell sagen, dass viele von diesen Symptomen, die überschneiden sich für unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Ja, und deswegen gibt es 4 Checklisten für jeden Persönlichkeitstyp. Und es ist am besten immer, diese 4 Checklisten zu machen und dann schauen, für welchen Persönlichkeitstyp am meisten Punkte rauskommen.
Mhm. Ja, und er erwähnt am Schluss, an dem Punkt, wo dann alle Persönlichkeiten durchgegangen sind, eben auch nochmal explizit das, was der Serge erwähnt hat, dass eben es auch gut sein kann, dass eine Person mehrere Störungen gleichzeitig aufweisen und man sich nicht versteifen sollte auf eine Störung oder, ja, genau.
Genau, dass es auch sehr komplex werden kann, wenn mehrere Störungen auf einmal vorliegen und somit auch die Handlungsstrategie, wie man sich schützen kann, dementsprechend angepasst werden sollte.
Ja, deswegen ist, glaube ich, auch wichtig, das gesamte Buch genau durchzulesen bis zum Schluss und gerade auch das, was er dann am Schluss sagt, dass man eben auch differenziert vorgehen sollte und wenn möglich auch Leute, die man vertraut, vielleicht mit einbezieht, dass man vielleicht auch einen anderen Blickwinkel erhält von anderen Menschen.
Ja, ich glaube, was diese ganzen Störungen so ein bisschen vereint, oder hatte ich so das Gefühl, ist eigentlich so eine Unfähigkeit, andere Menschen zu sehen, ne? Also auf die Bedürfnisse von anderen Menschen wirklich ehrlich einzugehen. Sondern wirklich so dieser Egozentrismus, der sich halt in verschiedenen Formen äußert, also von völliger Aggression bis hin halt zu Opferspielen und so weiter. Aber dass das so die Klammer ist eigentlich, ne? Also sich so zu verhalten, als ob andere Menschen halt keine Rolle spielen.
Mhm. Okay, würde ich sagen, ja, wir können niemandem mehr trauen. Alle sind schuld. Oh Gott, der böse Nachbar hat mich gerade angeguckt. Und heute habe ich einen Brief bekommen. Oh nein, kommen wir zur paranoiden Persönlichkeit, wo überall ein Feind steckt hinter jeder Tür. Genau. Gut. Ja, was zeichnet denn diese paranoide Persönlichkeit aus? Wie ich es halt jetzt schon versucht habe, ein bisschen nachzuwitzeln, dass sie halt überall einen Feind sieht und jeder gegen sie sein könnte.
Irrationale Ängste, Misstrauen, kennt keine Grenzen. Mhm. Sie können zurückschlagen, wenn man sie stark verärgert oder zurückweist oder bloßstellt. Ja, Angst erfüllt, voreingenommen, diskussionsfreudig und neigen zu Hass.
Und jeder ist verdächtig, oder?
Jeder ist verdächtig.
Ja. John Navarro hat ja auch sehr oft Verschwörungstheoretiker genannt. Da muss man natürlich auch aufpassen, das kann man auch nicht verallgemeinern. Nicht jeder Verschwörungstheoretiker, der sich mit anderen Theorien befasst, ist paranoid. Mhm. Das ist natürlich eine große Linie zu ziehen und genau zu schauen, aber er hat das halt in diesem Zusammenhang öfters erwähnt. Das ist eine typisches Verhalten mit sein kann.
Ja, wenn man an die Flat Earther denkt von einer unserer vorherigen Shows.
Also dann, die Flacherdler und Flachschädel.
Genau, dann da geht es ja dann schon in so eine Richtung, ne? Also so nach dem Motto, die NASA sind alle, die stecken alle unter einer Decke und keine Ahnung, und jeder, der irgendwas sagt über die runde Erde, ist halt, keine Ahnung, wurde irgendwie sein Agent und also es gibt ja schon diese extremen Verschwörungsdenken, was dann wirklich ins Paranoide abgleitet. Mhm. Was natürlich nicht heißt, dass nicht was, also dieser Begriff Verschwörungstheorie ja auch benutzt wird, um Leute, sag ich mal, zu diskreditieren, die einfach nur anderer Meinung sind. Ne? Da muss man dann schon unterscheiden.
Mhm. Ja, seine Beispiele zu diesen Verschwörungstheorien waren auch nicht so gut, finde ich.
Mhm. Also ich denke mal, das kann man dann nochmal zusammenfassen, die Schwachpunkte von John Navarro. Also vielleicht kurz das Beispiel, was halt John Navarro als Beispiel nennt, oder für paranoide Persönlichkeiten. Der Autofahrer, der sich von ihnen geschnitten fühlt und der sie deshalb verfolgt mit wilden Hupen, Lichthupe, obszönen Gesten und Flüchen. Möglicherweise folgt er ihnen bis zu ihnen nach Hause. Das könnte einer machen, also wenn sie aus Versehen nicht rechtzeitig geblinkt haben, dass er dann so wütend ist und sie bis nach Hause verfolgt. Den Mann, der glaubt, alle würden seine Freundin oder Frau anmachen. Auf Partys steckt er seine Nase in alle Gespräche seiner Partnerin, speziell die mit Männern, und sorgt dafür, dass niemand lange bleibt. Und ein anderes Beispiel noch, den grässlichen Verärger, der sie bei der ersten Verabredung volltextet, aber alles besser weiß, allem widerspricht, was sie sagen, ohne oder ihre Ideen als Unfug abtut. Wenn sie wenig überraschend, stellen sie fest, dass er keine Freunde hat. Genau, das sind halt ein paar Beispiele für jemanden, der wirklich paranoid ist.
Und ein interessantes Beispiel nennt er in Sachen berühmte Persönlichkeit, das ist Josef Stalin. Und von dem gehen halt auch viele, viele Psychologen aus, dass er eben psychopathisch war und er setzt ihn eben in die Kategorie paranoide Störung sozusagen, und das passt eigentlich auch zu dem, was der Lobachevsky in seinem Buch Politische Pornologie schreibt, dass eben er extrem paranoide Züge hatte und hinter jeder Person und hinter jeder Organisation eine potenzielle Gefahr gesehen hat. Und wir haben ja dann, oder nicht wir, wir haben es nicht erlebt, aber unsere Vorfahren haben eben erlebt, zu was das dann geführt hat. Das ist in Russland sind, glaube ich, 30 bis 40 Millionen Menschen dann gestorben unter seiner Herrschaft.
Ja, und John Navarro bezeichnet auch als paranoide Persönlichkeiten halt Leute, die sich ständig beschweren und überall anrufen und einfach nur ihren Frust loswerden wollen. Also dabei halt ja sagen, es kann nicht sein, dahinter steckt die Regierung, und gerade hat John Navarro als FBI-Agent hat halt vieles bekommen, dass sie dann halt dem nicht nachgegangen sind, was er gesagt hat. Ich habe das in der Zeitung gelesen, jetzt tun sie doch endlich mal was. Und dazu zählt diese paranoide Persönlichkeit auch.
Es sind, glaube ich, auch die Personen, die gern mal extreme Ansichten verbreiten und dann gleich sagen, jetzt wir müssen jetzt auf die Straße gehen, wir müssen jetzt die anderen irgendwie alle zusammen irgendwie töten oder sowas.
Stimmungsmache,
ne? Stimmungsmache,
ja. Ja, oder vielleicht, was mir so einfällt, auch zu dem Zug, sind halt Leute, die quasi einen ständig in irgendwelche wilden politischen Diskussionen oder so verwickeln, ne? Auch wenn es vielleicht überhaupt nicht passt oder angemessen ist, ne? Sondern einfach losranten über was weiß ich, was je nachdem, wie sie halt drauf sind, ne? Und halt ihre Theorien halt überall raus posaunen und ja, also das kann man, glaube ich, auch ganz gut beobachten bei vielen Menschen.
Das sind da die Leute, die dann am Stammtisch zum Beispiel über irgendein Thema reden und dann irgendwann die anderen Leute anfangen, subtil erstmal zu sagen, irgendwie versuchen auf ein anderes Thema abzulenken, weil sie eben die Schnauze langsam voll haben von dem. Aber er persönlich scheint davon nicht viel mitzubekommen und macht dann halt immer weiter in seiner Welt.
Genau, und John Navarro nennt hier auch wieder zwei Filme. Zum einen mal Shining mit Jack Nicholson, der ist sehr bekannt. Und dann halt auch American Beauty, wo halt der Nachbar die paranoide Persönlichkeit ist.
Und vielleicht ist auch interessant, wie Personen, normale Personen, die mit so einer Person zusammenleben, wie die sich verhalten oder wie sie sich im Laufe der Zeit verhalten, wenn sie mit der Person eine längere Zeit zusammen sind. Sie neigen dann oftmals dazu, dieser Person einfach nur noch zuzustimmen, wenn sie wieder irgendwie einen Rant von sich gibt, und im Laufe der Zeit werden die Personen dann extrem wie kann man das am besten ausdrücken?
Sie werden gebrochen.
Apathisch.
Sie werden wie Roboter.
Genau, sie werden wie Roboter und sagen halt immer ja, um einfach wahrscheinlich das Geschwätz nicht länger anzuhören. Aber das kann natürlich auch zu gefährlichen Situationen im Laufe der Zeit führen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel in der Familie nimmt, sagen wir mal, der Vater hat diese Züge, die Mutter ist normal und dann gibt es noch ein Kind und der Vater geht extrem ab und schlägt vielleicht sogar das Kind ab und zu, weil es eben seinen Ansichten nicht folgt, und die Mutter resigniert dann irgendwann und sagt dann einfach immer nur ja oder traut sich nicht, Hilfe zu rufen.
Und halt, dass halt auch die Partner von paranoiden Persönlichkeiten ihn ständig entschuldigen. Es tut mir leid, dass der Mann so ist, und dass die halt versuchen, wieder die Wogen zu kletten, und das natürlich auch wahnsinnig Energie raumt und ständig aufpassen muss, was er ihm da sagt, und dann muss man sich wieder rechtfertigen vor anderen.
Und genauso wie bei den anderen beiden Persönlichkeitsstörungen sammelt diese Person auch Verletzungen, manchmal über Jahre, Jahrzehnte hinweg, und hegt einen extremen Groll gegen die Person danach. Also wenn diese Person irgendwie empfindet, dass eine andere Person nicht seine Sichten teilt, dann wird die automatisch zum Feind für diese Person.
Ja, und er nennt auch noch ein paar interessante Beispiele, so dass die paranoiden Persönlichkeiten auch Daten sammeln über andere, also Daten sammeln können über andere, dass sie wirklich Buch führen darüber, wer wie ist und möglicherweise wie sehr ein Feind ist oder ja, wie sehr ein Feind ist. Dann auch bringt der Navarro auch ein Beispiel an, das hat er selbst in der Kindheit erlebt, da hatten sie wohl so einen Nachbar, der so paranoid war, und der hatte wohl irgendwann ein neues Auto, und der Vater von Navarro ist dann hin und meinte, Mensch, ist ein tolles Auto, und musste, und als Folge davon ist dieser paranoide Nachbar hat ihn nur noch misstrauischer betrachtet und hat ihn sogar, hat irgendwie noch einen emotionalen Ausbruch. Und anderes Beispiel ist noch, dass zum Beispiel das auch vorgekommen ist, dass wenn jetzt Haustiere auf sein Grundstück kommen, dass er die vergiftet. Ja, das haben wir auch alle schon gehört, solche Stories.
Sie sind starr, verzerrt, unnachgiebig. Ja. Voreingenommen, diskussionsfreudig, zu hassneigend.
Hören nicht zu, ne?
Ja, vielleicht hier auch mal ein paar Worte, die den Paranoiden beschreiben können. Abstoßend, allein, angespannt, anspruchsvoll, alarmistisch, Apokalyptiker, argwöhnisch, arrogant, aufgeregt, aufsässig, ausweisend, barsch, bedrohlich, beleidigend zum Beispiel. Wie gesagt, es ist auch nur ein Survival Freak, steht ja auch, sehe ich gerade, Rebell, rechthaberisch, reizbar. Aber das ist natürlich auch, man muss immer genau schauen, ja, was trifft denn wirklich zu?
Ja, und ich glaube auch, jedes für sich genommen ist auch noch jetzt nicht unbedingt ein Kriterium, ne? Aber wenn es halt so sehr viele Sachen zusammenkommen, dann...
Man muss den Kontext immer beachten und halt auch wirklich genau schauen. Man kann jetzt nicht sagen, wenn jetzt jemand hier vielleicht sich mit Survival befasst, dass er dann sofort paranoid ist. Man kann nicht nur, wie es der Paranoide macht, nur die Rosinen runterpicken, sondern muss noch viel mehr beachten.
Also die paranoide Persönlichkeit muss nicht unbedingt sich immer zurückziehen. Sie kann sich auch Personen auswählen in ihrem näheren Umfeld oder vielleicht auch in Beziehungen eingehen, wo sie merkt, dass die andere Person unkritisch ist, gehorsam ist, naiv ist und wo sie einfach sozusagen eine Sicherheit sieht, dass diese Person ihre Ansichten nicht widerspricht.
Hm. Genau, und irgendwann ziehen sie sich aber immer zurück. Das ist, glaube ich, auch ganz typisch für einen Paranoiden. Ich glaube, da hat er auch einen Milliardär genannten Namen, habe ich leider nicht mehr im Kopf, der dann irgendwann nur noch in seinem Hotel gewohnt hat und sich ganz zurückgezogen hat oder irgendwo in die Wildnis gezogen ist, weil jeder eine Gefahr sein kann.
Ja, und aus Unterhaltung werden schnell Predigten, wie wir schon vorhin erörtert haben. Also Unterhaltungen finden sozusagen nie statt, sondern das ist eigentlich immer nur ein Monolog, die diese Person mit sich selber führt und ja, da bezieht sie die anderen Personen eigentlich nie mit ein.
Mhm. Genau, und John Navarro erwähnt auch, dass Paranoia lässt sich auch ziemlich schwer behandeln, weil die Betroffenen eben nicht wahrnehmen können, dass ihnen etwas fehlt.
Mhm.
Und ja, und diese paranoide Menschen, die hinterfragen ständig Motive aller Menschen, die ihnen helfen wollen. Und deswegen ist es ziemlich schwierig, da so eine Therapie mit solchen Menschen zu machen.
Genau, wie es Phil vor uns meinte, man kann da ganz schnell selber zum Feind werden, wenn man dann sagt, hier, du solltest mal zum Arzt gehen oder dich mal untersuchen lassen.
Das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was man dem sagen
kann. Weil dann ja, ist man der Feind und man muss natürlich aufpassen.
Ja, und da ist das am besten auch, also nicht versuchen selbst solchen Menschen zu helfen, weil das wird wirklich nichts bringen. Also am besten ist zuerst vielleicht wenigstens versuchen, so eine professionelle therapeutische Hilfe zu finden und wenn das nicht funktioniert, dann einfach ja weglaufen.
Mhm. Entfernen. Das bringt eigentlich bei allen auf. Also wenn es wirklich extreme Züge annimmt und wenn man jetzt anhand der Checkliste zum Beispiel feststellt, dass es eine bestimmte Grenze überschreitet, sollte man sich wirklich ernsthaft überlegen, so schnell wie möglich einfach sich von dieser Person zu entfernen.
Ja, auch wirklich mal an sich denken, selber ein bisschen narzisstisch sein für seine eigene Gesundheit.
Das wäre dann eigentlich aber auch nicht narzisstisch, ne?
Nee.
Gesunder Selbstschutz.
Genau. Und ja. vor allem, wenn Kinder involviert sind.
Mhm. Vor allem bei Kindern ja dann auch, die lernen ja von Eltern, die lernen ja nicht durch Worte, sondern durch Verhalten der Eltern und lernen dann von ganz klein auf, ist es okay, wenn ich so behandelt werde. Ja, oder ist es normales Verhalten, was der Paranoide macht oder der Narzisst macht oder die emotional instabile Persönlichkeit oder auch die antisoziale oder psychopathische Persönlichkeit. Also darum ist ganz wichtig, wenn Kinder da sind, unbedingt schützen.
Mhm. Okay. Mhm. Luke, du würdest was sagen?
Noch eine Sache ansprechen, die ihr ja auch vorhin schon mal so anklingen habt lassen, dass die Beispiele halt auch nicht immer so perfekt gewählt sind, ne, vom John Navarro. Und gerade jetzt für SOT-Leser, ne, also wir sind ja alle dann doch ein bisschen paranoid und eine gewisse gesunde Paranoia ist vielleicht auch angesichts dieser Welt auch okay. Also was ich sagen will, ist, also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich möchte eigentlich kein WLAN haben oder pass auf mit dem Handy, weil das halt schädlich ist oder so, dann heißt es nicht, dass hier so jemand irgendwie gestört und paranoid ist, sondern es sind halt eben auch Dinge mit dieser Welt nicht in Ordnung und es gibt Gefahren und so und solche Sachen für sich genommen heißt nicht, dass man jetzt mit einem Paranoiden zusammenlebt oder so. Ne? Es ist eher, glaube ich, so diese Häufung oder wenn es halt so ein extremes Schwarz-Weiß-Denken ist oder wenn jemand jetzt halt nicht nur solche Ansichten hat, sondern halt wirklich so ein Lieblingsthema, was er halt ständig irgendwie rausposaunt und mit jedem.
Das ist was Fanatisches, ne?
Ich glaube, das genau, ist fanatisch,
ja. Genau. Ja, ja, das trifft's, ne?
Okay, würde ich sagen, gehen wir weiter. Meines ist meines und deines ist auch meines. Diese dissoziale Persönlichkeit oder Psychopathie. Genau, vielleicht zu den bekanntesten Psychopathen, kriminellen Psychopathen, zählt halt ein Charles Manson, der jetzt auch vor wenigen Wochen gestorben ist. Vielleicht haben viele von Ihnen gehört, der halt für die Tetla-Bianca-Morde zuständig ist, wo halt die hochschwangere Sharon Tate umgebracht wurde und halt auch einige andere Filmstars damals. Und dann auch ein sogenannter Ted Bundy, der viele Frauen ermordet hat. Ich weiß gar nicht, wie viel, 10 oder 20, garantiert halt ein klassischer Serienmörder war. Also es sind halt die bekanntesten Kriminellen. Es gibt natürlich noch einige mehr. Genau. Und die werden zählen halt zu dieser dissozialen Persönlichkeit. Aber vielleicht soll man da jetzt auch mal betrachten, was ist denn jetzt der Unterschied zu den anderen oder was zeichnet jetzt diese Persönlichkeitstyp aus?
Ja, interessant ist auch, dass er nicht wirklich den Begriff die soziale Persönlichkeit verwendet oder Psychopath, sondern Raubtier. Mhm. Ja.
Was sehr zutreffend ist.
Genau, ne? Das ist sehr zutreffend und er führt diesen Begriff von Anfang an ein und dann verwendet nur dieses Begriff, weil das trifft am meisten zu und weil es ist genauso wie Raubtiere, die sehen andere Menschen als potenzielle Opfer oder halt Hindernisse bei der Erfüllung seiner Bedürfnisse. Und ja, sie verachten ihre Opfer und sie betrachten ihre Opfer als Weichheier oder Versager, die es nur verdient haben, entwürdigt, verspottet, beschimpft oder sogar ermordet zu werden.
Und er erwähnt, glaube ich, gleich am Anfang, dass er persönlich zu vielen dieser Personen eben durch seine Arbeit Kontakt aufnehmen musste und eben Untersuchungen durchführen musste und dass er eben damals so sozusagen einen Aha-Moment gehabt hat am Anfang seiner Karriere, wo er, ich glaube, das war ein Dieb, festgenommen hatte und der ihn dann kaltblütig angestarrt hat und er einfach instinktiv auch schon gemerkt hat, mit dem Typen stimmt irgendwas nicht.
Er hat sogar genannt reptilienartiger Blick. Ne?
Genau, reptilienartiger Blick und dann hat sich eben später rausgestellt, dass da glaube ich, über 13. Mal oder so verhaftet wurde wegen dem genau den gleichen Taten. Ja. Und er erwähnt halt auch, solange man einer Person nicht persönlich begegnet ist oder irgendwie persönlich damit Erfahrung gemacht hat, ist es schwer rüberzubringen, was für eine Person man da gegenübersteht, weil das irgendwie, man kann schon fast sagen, dass man da dem Bösen ins Gesicht schaut.
Was halt, und vor allen Dingen halt die soziale Persönlichkeiten auszeichnet, sind halt die Gewissenlosigkeit und ohne Skrupel einfach andere auszunutzen.
Genau, und sie kennen keine Regeln, also Regeln gelten für sie überhaupt nicht. Und es geht immer nur darum, was will ich, wie kriege ich das? Und da wird sich darüber hinweggesetzt, natürlich mit einer Maske der Normalität für andere Menschen, sodass sie praktisch ganz schwierig zu erkennen sind, vor allem wenn es keine kriminellen Psychopathen sind, die jetzt irgendwie eine Bank ausrauben oder jemanden überfallen, weil diese Persönlichkeiten auch tatsächlich Arbeitskollegen, Priester, Ärzte,
Politiker,
Polizisten, alles, es kann wirklich überall zu finden sein, vor allem natürlich in Positionen, wo sie Macht ausüben können.
Und das sind genau die Positionen, die sie anziehen.
Ja.
Und da muss man wirklich eine klare Trennung machen zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Psychopathen. Und also die erfolgreichen Psychopathen, die können sie können besser denken, haben bessere Intuition oder besser entwickeltes System 1, wie Daniel Kahneman das beschreibt. Also wirklich bessere Intuition. Und deswegen gelangen sie fast nie in die Hände von Polizisten, sondern die kommen wirklich an diese Positionen von Macht und ab jetzt gilt für sie, mit allen Mitteln diese Macht zu verteidigen und zu schützen.
Und was Robert Hare, einer der größten Experten für Psychopathie, gesagt hat, würde ich nicht Psychopathen im Gefängnis untersuchen, würde ich mich an der Börse umschauen. Und da trifft dann auch diese große Unterscheidung, die gescheiterten Psychopathen landen im Gefängnis, sei es zum Beispiel wie Ted Bundy oder Charles Manson, und die erfolgreichen sind halt immer noch auf der Straße, die man halt vorrangig auch halt gerade in der Börse findet und natürlich auch in der Politik. Ja, und Clinton, also in Bush und so weiter. Die findet man dort.
Ja, und ich glaube auch ein wichtiger Punkt, den Navarro auch nennt und den man vielleicht auch nochmal machen sollte, weil es ist ja auch nicht so, dass jeder erfolgreiche Mensch jetzt ein Psychopath ist oder so, ne? Oder auch auch an der Börse ist wahrscheinlich der Durchschnitt größer, aber natürlich ist auch nicht jeder an der Börse ein Psychopath. Aber ich glaube, was ein interessanter Aspekt ist, ist diese Eigenschaft, sag ich mal, immer den kurzen Weg zu gehen und den schnellen Weg und ohne auch Gewissensbisse zu haben, ne? Weil normale Menschen respektieren ja zum Beispiel auch harte Arbeit oder sind auch stolz darauf, wenn sie halt durch eigene Leistung was erreichen. Aber Psychopathen oder eben dieser Persönlichkeitstyp, da ist es halt genau umgekehrt. Also die machen sich es halt immer leicht, ne? Ziehen irgendjemand über den Tisch oder profitieren von irgendjemand, manipulieren sich da irgendwie durch oder manchmal halt auch illegal, ne? Dass sie sich halt irgendwie bereichern und sind dann halt auch noch stolz darauf, ne? Dass sie quasi ohne eigene Anstrengung hier ganz viel erreicht haben und denken dann so nach dem Motto, ja, die anderen sind ja total dumm und ich bin viel schlauer, dass ich halt überhaupt nicht irgendwie mich anstrengen muss, um hier was zu erreichen. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Kriterium auch, ne? Weil wenn jetzt zum Beispiel jemand erfolgreich ist, weil er einfach sehr viel arbeitet und sehr hart arbeitet oder so oder halt auch sehr gut arbeitet, dann ist es eben was anderes, ne? So Leute können ja auch in hohe Positionen kommen aber halt diese typischen Menschen, die halt, ne, sich halt durchlavieren, ne, irgendwie dann einem in Kollegen ins Kreuz fallen und sich dann die Lorbeeren ernten, und solche Sachen, also das finde ich auch noch so einen ganz guten Punkt.
Ja, alle anderen für sie sind halt Untermenschen, die verdienen, manipuliert und ausgetrickst zu werden. Und also das ist quasi ihre Ansicht. Und interessant ist auch, dass diese Psychopathen oder Raubtiere oder Psychopathen wie Raubtiere, sie haben auch diese Fähigkeit, diese bittenden Gelegenheiten zu unterscheiden und zu erkennen, also die ganzen menschlichen Schwächen. Also sie spüren das wirklich wie Raubtiere. Wo kann ich bei diesem Menschen, auf welchen Knopf kann ich drücken, damit er so reagiert, wie ich das will und so weiter. Und das ist wirklich erschreckend, also wie sie das machen. Und sie machen das schon fast intuitiv, ohne viel nachzudenken.
Und Psychopathen erkennen sich zum Beispiel untereinander.
Genau, was auch interessant ist. Das schreibt er jetzt nicht im Buch, aber das schreibt eben der Lobachevsky in seinem Buch Politische Pornologie, dass die eben die Fähigkeit haben, wie ich das verstehe, ist nicht genau klar, wie das genau funktioniert und ob das angeboren ist oder ob die das irgendwie erlernen, aber die haben irgendwie die Fähigkeit, sich in Menschenmassen sozusagen gegenseitig zu erkennen.
Und schon als Kinder.
Genau, und Navarro nennt ja auch diesen Bernie Madoff zum Beispiel als Psychopathen, der auch viele Aktien unterschlagen hat und sich wirklich bereichert hat. Nennt auch halt gerade den Finanzkrise von 2007, die da anfing, die halt das ganze System aufgebläht haben und halt billige Schrottaktien verkauft haben, weil sie einfach die Gutgläubigkeit der Käufer ausgenutzt haben. Den haben sie einfach Mist angedreht. Das ist halt ganz typisch für die kaltschnäuzig, kalkulierend und kontrollierend.
Genau, und sie haben natürlich auch alle Symptome von Narzissten, also sie haben schlechte Impulskontrolle, können absurd risikofreudig sein, zum Beispiel. Und
wobei man da vielleicht noch differenzieren muss zwischen den erfolgreichen und nicht erfolgreichen Psychopathen. Leider ist es eben so, dass die Psychopathen, die zumeist untersucht wurden, bisher eben nur die Kriminellen waren, die eben aufgeflogen sind. Und es scheint noch einen ziemlich hohen Prozentsatz in Anführungszeichen zu geben, die eben nie auffallen und meistens auch in ziemlich hohe Positionen aufsteigen, von denen wir nicht besonders viel wissen, wie sie agieren und was da genau vor sich geht. Also wenn das schon bei den nicht erfolgreichen Psychopathen solche Extremzüge hat, dann kann man sich vielleicht vorstellen, wie das dann bei erfolgreichen Psychopathen aussehen könnte.
Ne, die erfolgreichen Psychopathen, sie haben halt bessere Selbstkontrolle und deswegen fallen sie nicht auf. Und sogar wenn sie auflegen, dann werden nur wenige Menschen auf den Gedanken kommen, dass sie Psychopathen sein könnten. Ja, weil in unseren gesellschaftlichen Wahrnehmen, Psychopathen müssen immer unbedingt gewalttätig sein. Mhm. Also diese typischen Bilder aus diesen ganzen Filmen, Hollywood-Filmen, ja. Wie ein Psychopath aussieht, das ist ja komplett falsch.
Ja, das ist nur ein Aspekt davon.
Mhm. Genau, und zu den Bildern habe ich ein paar eingestellt für die Zuhörer halt von auch den Charles Manson. Und das hat ein Bild, das ist ein richtig netter Typ, sitzt am Gericht, als ob er keiner Fliege etwas zuleide tun kann. Und das ist halt genau diese Maske der Vernunft, die tragen können, sich genau so anzupassen, dass sie ganz harmlos sind, vielleicht eine schwere Kindheit hatten und natürlich andere dran schuld sind. Und ja. Ich habe auch einen kurzen Auszug, den müsst ihr ein bisschen suchen, von Charles Manson, von Interview.
Da kann ich ja nochmal kurz was dazwischen einfügen. Ganz wichtig ist auch, dass Psychopathen oft sehr charmant sind, auch Redekünstler sind. Und wirklich Leute einfach einwickeln können. Die Strippen ziehen hinter den Kulissen und kaum einer merkt es. Vor allem die Menschen merken es nicht, die das Wissen darüber nicht haben. Also dieser Charme und dieses, boah, das ist ja eine interessante Persönlichkeit, eine charismatische Persönlichkeit, wie spannend. Und
hat so eine Ausstrahlung.
Und sie sind komplett angstfrei. Ja? Und deswegen viele glauben, das sind die perfekten Krieger, das sind die Helden des Krieges. Und das Problem ist, dass die Psychopathen können einfach nicht die Konsequenzen von eigenen Taten vorhersehen. Und deswegen haben sie keine Angst.
Ja, kein Wissen. Und es wirkt halt sehr anziehend auch auf viele Menschen, die nicht darüber Bescheid wissen. Also wenn zum Beispiel, also ich glaube, die allermeisten Menschen sind ein bisschen nervös, wenn sie irgendwo öffentlich sprechen müssen oder halt in vielen Situationen, die halt einfach ein bisschen bedrohlich sind, die man so kennt. Und wenn dann halt jemand scheinbar so völlig frei davon ist und völlig selbst überzeugt dann auftreten kann, dann bewundert man oder ist die natürliche Reaktion, das zu bewundern, weil man selber ja weiß, ne, dass es halt für einen schwierig ist. Aber solche Leute haben halt eben diese Schwierigkeit gar nicht. Also die haben nicht irgendwie einen Talent entwickelt oder eine Leistung erbracht, sondern sie haben halt einfach diese Angst nicht und können so alle möglichen Dinge so einfacher machen als normale Menschen, aber das verdient keine Bewunderung, weil das ist einfach, die sind halt so und das ist, glaube ich, der Fehler, den man dann macht, dass man sowas bewundert und dann haben sie einen sozusagen schon in der Hand, ne, weil dann können sie diese Bewunderung halt auch ausnutzen.
Und was halt auch ganz typisch ist für Psychopathen, die sind immer nett und freundlich. Sie grüßen immer, zeigen immer eine schöne Maske und wenn man halt welche kennt und dann weiß, dass sie ganz anders sich auch verhalten, merkt man halt auch wirklich, dass sie eine Maske tragen.
Interessant ist halt auch, dass sie sehr gut zwischen Gut und Böse unterscheiden können und sich sehr bewusst darüber sind, wenn sie etwas Böses machen, was natürlich auch wieder viele Fragen aufwirft, ob da vielleicht noch mehr dahinter steckt. Vielleicht irgendwie auch, dass da nicht viel Seele dahinter steckt.
Du wolltest noch was vorspielen?
Ja? Genau, ich weiß nicht ganz genau die Stelle. Ich lasse mal kurz spielen und auf jeden Fall hört man da eine Übersetzung mit von Charles Manson, wie er halt seine Taten beschrieb. Ich spiele es einfach mal ab und ich denke mal, da können wir was rausgreifen.
Took away all that life.
I see blood in here every...
Hier geht es jeden Tag blutig zu. Jeden Tag wird jemand erschossen, aufgeschlitzt und geschlagen. Ich erlebe das schon mein ganzes Leben lang. Das macht mir nichts aus. Man könnte 100 Leichen vor meiner Zelle auftürmen. Das ist mir egal.
Jeden Tag wache ich mit dem Gedanken auf, dass ich das kostbarste Gut, das Leben selbst, zerstört habe. Damit zurechtzukommen, ist das Schwierigste. Ich tue es, weil ich es nicht anders verdient habe, als jeden Morgen damit aufzuwachen. Das passierte damals nicht von heute auf morgen. Charles verwendete viel Zeit darauf, Mädchen aus der Mittelschicht zu finden und sie völlig umzukrempeln.
Ich habe nie den Willen eines anderen gebrochen. Ich habe nie jemanden befohlen, etwas gegen seinen Willen zu tun.
Charlie lügt einfach immer. Selbst bei Dingen, die gestattet waren, haben wir noch nach seiner Erlaubnis gefragt.
Moment, ich sagte, tu, was für dich am besten ist. Mach, was du für richtig hältst. Was immer du denkst, ist richtig, muss richtig sein. Alles, was ich mache, ist, dich zu begleiten, dich zu unterstützen. Was du tust, bleibt dir überlassen und hat nichts mit mir zu tun.
Es verletzt mich, dass Manson 25 Jahre später bestreitet, irgendetwas damit zu tun zu haben. Ich übernehme die Verantwortung für meinen Teil. Und ich bin leider auch mitverantwortlich, ihn, so wie er ist, erschaffen zu haben. Immer mal wieder bekomme ich Briefe von Kindern, die schreiben, dass das, was wir getan haben, in Ordnung war. Nichts, wirklich gar nichts, was wir getan haben, war in Ordnung. Nichts.
Okay, genau. Das war halt die Sichtweise zum einen halt von Charles Manson. Das andere müsste eine Begleiterin mit gewesen sein, die damals die Tat mitbegangen hat, die er halt dann doch Reue gezeigt hat und Charles Manson natürlich dann die ganze Schuld noch auf die anderen abschiebt, dass er eigentlich gar nichts gemacht hat, sondern die selber halt. Das ist halt auch ganz typisch.
Bei diesem Manson war halt interessant, dass er, also es ist ja ziemlich offensichtlich rausgekommen, dass er selbst diese Morde zumeist nicht begangen hat, sondern eben diese Leute dazu gedrängt hat, innerhalb von, ich weiß nicht, wie lange er dazu gebraucht hat, eben diese Morde für ihn zu begehen.
Genau. Ich wollte noch kurz was erwähnen. Also das gibt es nicht im Buch von Navarro. Ich habe das im Buch von Adrian Raine gelesen, Anatomy of Violence. Und da gibt er ein Beispiel, ein interessantes Beispiel von einer Krankenschwester aus dem 19. Jahrhundert. Und sie hat angeblich 100 Menschen umgebracht. Also sie hat in einem Krankenhaus gearbeitet als Krankenschwester. Und sie hat diesen Menschen höhere Dosen von bestimmten Medikamenten, von Heroin oder Opium verabreicht, damit sie quasi langsam starben. Ja? Und die Menschen starben, sie hat versucht, sie zu reanimieren und dann hat sie wieder diese höhere Dosen von Opium verabreicht und da zitiert er sie und sie sagte angeblich, dass das waren, also was sie gemacht hat, sie hat diese höhere Dosen von Drogen verabreicht und dann in die Augen von diesen Menschen geschaut, also in diese agonierende Augen von sterbenden Menschen. Und sie meinte angeblich, dass das waren die einzigen Momente in ihrem Leben, wo sie überhaupt etwas gespürt hat. Ja?
Freude und, darüber, ne? Diese Macht, eine Freude darüber, diese Macht
das hat sie angemacht.
Nee, das ist viel tiefer. Also die Psychopathen sind generell so untererregt, ja. Deswegen diese Suche nach Thrills, nach irgendwelchen Abenteuern. Und manchmal geht es wirklich so weit, dass die Ansicht von sterbenden, agonierenden Menschen, das sind die einzigen Momente, wo sie überhaupt was spüren, ja.
Also da stellt sich mir zum Beispiel die Frage, warum sie sich dann aussuchen, jemand beim Sterben zuzusehen, weil
sie haben volle Kontrolle. Sie haben volle Kontrolle über solchen Menschen. Sie können überleben und tot entscheiden, ja.
Ich meine, wenn man früher sucht, könnte man sich ja denken, dass sie dann vielleicht einfach aus dem Flugzeug springen oder so mit dem Fallschirm. Aber warum dann in diese Richtung, dass man die Menschen umbringt?
Na gut, du hast volle Kontrolle über ein anderes Leben. Ich glaube, das ist für sie komplett was anderes. Also wenn du Analogie mit Raubtieren verwendest, dann bist du am besten hier aufgekommen, glaube ich.
Und dazu gibt es auch ein aktuelles Beispiel dieses Jahr aus Deutschland, wo halt auch ein Krankenpfleger mindestens 90 Leute umgebracht hat, also der sogenannte Nils H. oder Ex-Krankenpfleger.
Der hat das Gleiche gemacht, oder?
Mhm. Ja.
Ja, diese Fälle gibt es immer wieder und gerade bei der Frau, wo der Sergei gerade erwähnt hat, wurde eben auch erwähnt, dass die zu der Zeit eine ziemlich berühmte Person war und sehr hoch angesehen war in der Gemeinschaft und dass wirklich niemand von ihr gedacht hätte, dass sie sowas überhaupt machen könnte. Sie war sehr charmant, sie hat, glaube ich, auch irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es richtig erinnere, aber Schriften veröffentlicht, Bücher und so, und sie es war eben auch so, dass viele Leute dann danach für sie eingesetzt haben, weil sie eben nicht glauben konnten, dass sie sowas macht.
Und interessant ist auch, wie John Navarro beschreibt, typische Reaktion von manchen Profis auf solche Raubtiere. Also das sind wirklich wie Raubtiere. Und der schreibt, bei manchen Raubtieren werden sie sogar eine körperliche Reaktion spüren. Vielleicht schauderte sie, vielleicht stellen sich ihnen die Haare auf, wie es mir passierte. Und
oder sie bekommen ein Bauchgefühl. Ne?
So. Genau, so ein schlechtes Gefühl im Magen. Mhm. Ja. Und er sagt auch, dass auf unterbewusster Ebene, nämlich im limbischen System, dass Menschen da die Fähigkeit haben, im limbischen System unterbewusst auf solche Menschen zu reagieren. Also wirklich reagieren wir auf Raubtiere. Also was passiert, wenn du zum Beispiel irgendwo der Straße entlang gehst und du siehst eine Schlange, ja? Und das ist genau das Gefühl, dass manche Menschen oder sogar Profis bekommen, wenn sie einfach in der Anwesenheit von solchen Menschen sind.
Genau, also wir haben dieses eingebaute Warnsystem tatsächlich da, nur wird es eben durch solche gesellschaftlichen, ich nenne es mal Doktrinen, abtrainiert, ne? Durch diesen unterliegenden Glauben von jeder ist im Kern gut und dass Dinge, die eben negativ auffallen, wegerklärt werden oder man versteht es einfach nicht, wie kann jemand so handeln. Also das heißt, es gibt dieses Warnsystem, dieses basierend auf dem limbischen System, es wäre dann einfach die Aufgabe, darauf zu hören.
Ja, ja, das ist wie das System 1, wie Daniel Kahneman das beschreibt. Also System 1 und das ist dieses somatisches, limbisches System und System 2, das ist rationales Denken.
Und anstatt jetzt mal von Navarro diese Wortliste auszunennen, würde ich mal kurz die Checkliste nach Harvey Kleckley vorlesen. Was hat einen Psychopathen auszeichnet? Das sind insgesamt 16 Punkte. Erstens beträchtlicher übernatürlicher Charme und durchschnittliche oder leicht überdurchschnittliche Intelligenz. Abwesenheit von Wahnvorstellungen oder anderen Anzeichen irrationalen Denkens, Fehlen von Angst oder anderen neurotischen Symptomen, beträchtliche Selbstsicherheit, Ruhe und verbale Fertigkeit, Unzuverlässigkeit, Missachtung von Verpflichtungen, kein Verantwortungsbewusstsein in großen oder kleinen Dingen, unaufrichtig, unehrlich, antisoziales Benehmen, das planlos ausgeführt wird, antisoziales Benehmen, motiviert in einem unverhältnismäßig großen Ausmaß, schlechtes Urteilsvermögen, dann pathologische Egozentrik, totale Selbstgefälligkeit, allgemeine Gefühlsarmut von tiefen und andauernden Emotionen, Fehlen jeder Einsicht, jeder echten Einsicht, Unfähigkeit, sich selbst zu sehen wie andere, dann Undankbarkeit für spezielle Aufwendungen, Freundlichkeit und Vertrauen, fantastisches und verwerfliches Verhalten unter Alkoholeinfluss, manchmal auch ohne Alkoholeinfluss, Obszönität, Grobheit, Launenhaftigkeit, Spielen und Streichen, dann keine Vorgeschichte von echten Selbstmordversuchen, ein unpersönliches, trivales und schlecht integriertes Sexleben, Führen des Lebens nicht nach Plan oder nach geordneten Wegen, außer es handelt sich um Pläne der Selbstvereitelung. Das ist die Checkliste nach Harvey Kleckley, der mit einer der ursprünglichen oder ersten Psychopathieforscher war.
Ganz wichtig, ein ganz, ganz großer Punkt ist die, ganz wichtiger, zentraler Punkt ist wirklich dieses vollständige Fehlen eines Gewissens.
Mhm, genau.
Es gibt keine Reue für irgendetwas. Also sie haben das einfach nicht.
Genau, okay. Gut, würde ich sagen, ja, jetzt haben wir die vier Typen ein bisschen grob behandelt. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, was können jetzt die Zuhörer machen? Vielleicht haben sie jetzt auch wieder erkannt und oh mein Gott, das, so einen Typen kenne ich ja auch. Was kann man denn tun, wenn man jetzt mit einem dieser Typen zu tun hat?
Vielleicht sollten wir davor nochmal erwähnen, dass eben nochmal dann danach explizit darauf eingeht, dass eben viele dieser Persönlichkeitsstörungen sich auch überschneiden können, was wir ja vorhin schon erwähnt haben.
Ich würde sagen, dass das der Fall ist in den meisten Fällen. Dass es gibt sogar Kombinationen, wie John Navarro sagt, von allen vier Persönlichkeitstypen, die er beschreibt. Und meistens ist es eine Kombination. Deswegen ist es wichtig, alle Checklisten durchzugehen und um festzustellen, zu welchen Typen diese Persönlichkeit gehören könnte.
Genau, aber okay. Was kann man denn jetzt tun? Oder was können Zuhörer oder Leser tun?
Ja, Informationen sammeln. Nicht nur schauen, sondern auch sehen, wer beschreibt. Und
also damit meint er einfach, dass nicht nur schauen oder sehen bedeutet einfach...
Achtsamkeit, oder?
Dass das einfach erstmal dieses Wissen da ist, worauf muss ich denn achten? Ja, also und dann kann ich auch erkennen, dass dieses Verhalten vorliegt und halt primär wirklich das Verhalten beobachten.
Genau, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man die die Taten beobachtet und die Auswirkungen auch der Menschen und nicht so sehr das, was sie sagen. Weil wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, oh, ich fühle so mit irgendwie armen, benachteiligten Menschen oder mir macht es große Freude, anderen zu helfen oder so, dann heißt es gar nichts. Ne? Also das kann jeder sagen. Wichtig ist, was die Leute wirklich tun und welche Auswirkungen ihr Verhalten auf andere Menschen hat. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand halt, sag ich mal, 5 Ex-Partner hat, die alle irgendwie geschädigt sind oder so, ne? Und dann ist das einfach eine konkrete Auswirkung und sowas kann man dann halt beurteilen. Oder auch im eigenen Leben, was sind die genauen Auswirkungen dieser Person auf mich? Und das ist eben wichtiger als zu gucken, was erzählt der mir eigentlich.
Ja, da muss man auch bedenken, dass die meisten von diesen Psychopathen, die sind charismatisch und die haben sozusagen hypnotische Wirkung. Ja, deswegen wird man quasi hypnotisiert, wenn man sie hört und vergisst einfach ihre Taten. Und ich glaube, das ist auch das größte Problem. Also da muss man wirklich aufpassen und achten, ob das, was sie sagen, mit dem, was sie tun, übereinstimmt.
Also nicht die Taten vergessen, sondern besonders auf die Taten gucken und eher auf die Worte verzichten, was sie mal erzählen.
Ja.
Beziehungsweise die Diskrepanzen dazwischen eben auch beachten.
Und da empfiehlt, glaube ich, auch John Navarro halt auch ein Tagebuch zu führen und Sachen auch aufzuschreiben.
Ja.
Damit man halt die Fakten hat für sich.
Das ist ganz wichtig, dass man halt, also wenn man zum Beispiel jetzt jemand einen halt wirklich übel mitspielt, dass man halt einfach das mal aufschreibt und im Detail halt auch sagt, also aufschreibt, ne, was hat der oder die jetzt genau gemacht und wie hat das auf mich gewirkt. Und wenn dann halt wieder, wie es ja dann so oft bei solchen Fällen so ist, dann plötzlich wieder scheinbar alles gut ist oder so, ne, dass man dann halt einfach das für sich festgehalten hat und weiß okay, und sich halt nicht täuschen lässt dadurch.
Ja, ich glaube, das ist wichtig auch darum, dass menschliches Gedächtnis nicht perfekt ist und wenn man durch Wirkung von Psychopathen irgendwie traumatisiert wird, dann vergisst man einfach viele Sachen. Genau. Oder das wird irgendwie verzerrt und verdreht. Ja, und deswegen wichtig, solche Sachen sofort aufzuschreiben, um dann später, zum Beispiel auch beim Gericht, diese ganzen Ereignisse aufzufrischen.
Sogenanntes Gedächtnisprotokoll.
Ja.
Genau, was er erwähnt, was eben vor Gericht eben auch viel mehr Wirkungskraft hat, als über die Vergangenheit zu erzählen aus dem Kopf heraus. Also man sollte dann, wenn man die Notizen macht, eben aufschreiben, heute ist der 7., 8. oder was weiß ich und ich befinde mich hier und das fällt vor.
Genau, er sagt, dass solche aufgeschriebene Notizen, die haben stärkere
Beweiskraft.
Genau, stärkere Beweiskraft im Gericht als einfache Zeugenaussagen. Das ist wichtig.
Ja, und ich glaube, ansonsten gibt es eigentlich so von dem, was Navarro sagt, und zwei wesentliche Strategien, wie man mit solchen Leuten umgeht. Also das eine ist halt, ne, einfach, sag ich mal, wie Jörg vorhin gesagt hat, die Füße in die Hand zu nehmen, ne, oder die Hand in die Füße, ja. und einfach wegzugehen. Also sei es, dass man halt die Abteilung wechselt oder den Job wechselt, wenn man halt so einen Kollegen oder Chef hat, oder sei es, dass, dass man halt den Kontakt limitiert oder sogar abbricht, wenn es jetzt ein Familienmitglied ist oder was auch immer, ne? Also wenn man sich wirklich sicher ist, dann ist das eigentlich die beste Lösung. Einfach, und das fällt natürlich schwer, ne? Darauf bauen diese Leute auch, und man muss dann einfach auch sagen, nee, okay, dieser Mensch schadet mir und genug ist genug. Und die zweite Strategie, die er empfiehlt, und ich glaube, das ist dann besonders zum Beispiel bei Narzissten oder so, oder auch bei instabilen Persönlichkeiten wichtig, wenn man halt keine Chance hat aus irgendwelchen Gründen, ne, oder vielleicht diesen Schritt noch nicht gehen kann oder will, sei es jetzt in der Partnerschaft oder wenn es in der Familie auftritt, dann ist es ja auch eben nicht immer so einfach, dass man dann halt ganz klare Grenzen setzt, die man auch unbedingt einhält. Also am besten, man schreibt sich das auf und sagt es auch der Person direkt an, so und so sind jetzt die Spielregeln, und dann versucht so eine Person natürlich immer, das zu umgehen, aber da muss man dann halt hart bleiben, und das kann schon helfen. Und selbst wenn es nicht hilft, das sagt Navarro auch, dann hat man wenigstens die Gewissheit, ne, dass es halt so ein Mensch ist, mit dem es einfach keinen Sinn macht, und dann kann man den nächsten Schritt gehen. Aber diese Grenzen setzen, das ist eben so die zweite Strategie, so wie ich das sehe.
Mhm. Also ich glaube, zu dieser zweiten Strategie gehört auch unauffällig zu werden, also unauffällig und uninteressant für Psychopathen zu werden, so dass man keine Schwachstellen zeigt und irgendwie neutral im Gespräch bleibt und also auf keine Weise für Psychopathen attraktiv zu werden. Das gehört auch dazu.
Ein anderer wichtiger Punkt ist halt auch, sich nicht isolieren zu lassen. Was halt von vielen im Charakter gestörten das Ziel ist, dass man isoliert wird und keinen Kontakt mehr zu Freunden hat, weil die haben öfters noch eine viel bessere Perspektive auf einen, als man selbst, wenn man in so einer Beziehung drin steckt. Das heißt, immer Netzwerken und auch mit anderen Leuten austauschen, weil die Menschen können halt am Ende dann helfen, weil oftmals ist es nach Beziehungen mit Psychopathen so, dass man vollkommen alleine dasteht und überhaupt niemanden mehr hat, mit dem man sich unterhalten kann. Und dafür ist es halt dann auch wichtig, halt auch Hilfe zu suchen. Also John Navarro erwähnt halt hier auch zum Beispiel den Weißen Ring, der gerade ganz besonders für die Opferhilfe zuständig ist, oder halt auch hier sich auch an die Polizei zu wenden und ja, professionelle Hilfe auch mitzusuchen.
Ja, oder es gibt, glaube ich, auch so Selbsthilfegruppen oder so, ne? Solche Sachen. Mhm. Und was wollte ich noch sagen, mit dem, was ja auch so ein Klassiker ist, also weil du ja meintest, dass andere Leute das besser sehen können, dass man halt auch wirklich auf Menschen hört im Umfeld, die einen vielleicht auch warnen, ne? Weil es ist, glaube ich, so ein Klassiker, das haben wahrscheinlich alle schon entweder selbst oder zumindest im Freundeskreis oder so erlebt, dass halt jemand eine Beziehung hat, zum Beispiel mit jemandem, wo alle sagen, oh Gott, das kann nur in der Katastrophe enden, und das ist der oder die ist ja ganz schlimm, und ne, und eigentlich sehen es alle, ne, nur die Person eben nicht. Mhm. Also das ist ja so ein ganz klassisches Ding, was ganz oft auftritt, und weil eben diese hypnotische Wirkung da ist, und die Leute, auch wenn es wirklich teilweise völlig offensichtlich ist, ne, aber die Menschen sehen es nicht und man selber sieht es halt nicht in so einer Situation, und dass man dann wirklich auch sich austauscht mit Freunden, Bekannten, Familie, wem auch immer man halt da vertraut, und dann halt auch darauf hört, also wenn jemand dann sagt, das ist ganz schlimm, was da passiert, oder das schadet dir, dass man es nicht sofort abtut, sondern halt auch dann genau hinguckt, ja, ist da wirklich vielleicht was?
Da ist halt auch ganz besonders das Wissen überhaupt notwendig, dass man überhaupt weiß, dass es solche Typen gibt, weil man ist halt dann, wenn man jetzt frisch verliebt ist oder so, am Anfang in der Beziehung halt auch vollkommen blind gegenüber solcher Kritik, weil man alles ist schön, alles fühlt sich gut an und deswegen hilft halt dann auch solches Wissen, dass es einfach auch Menschen gibt, die so drauf sind und einen nicht das beste Interesse mit sich führen sozusagen, einen kaputt machen wollen.
Ja, die meisten hoffen innerlich, dass man solche Partner, psychopathische Partner einfach verbessern kann oder das wird sich schon gehen oder ich muss mich mehr anstrengen, um unsere Beziehungen zu stärken und so weiter und so fort. Also da wird auch keine therapeutische Hilfe für Psychopathen funktionieren. Also da muss man wirklich entweder rennen oder wenn es nicht anders geht, einfach unauffällig und sichtbar zu werden.
Ja, zack, diese Koffer packen und wegziehen.
Genau, diese Unauffälligkeit finde ich auch noch einen wichtigen Punkt, die Sergej angesprochen hat, weil also das ist vielleicht jetzt weniger, wenn man selber jetzt in einer Beziehung oder so steckt, aber dass man halt generell im Leben da aufpasst und zum Beispiel jetzt auch Leuten, die solche Charakterzüge tragen, die man auch erkennen kann, dass man jetzt sich nicht denen anbiedert, ne, nur weil die besonders charismatisch sind oder dass man nicht, ne, oder so einfache Sachen wie, dass man halt aufrecht durchs Leben geht und sich nicht zur Angriffsfläche macht und halt auch den Mut hat, vielleicht auch mal uninteressant zu sein und das dann eben auch auszuhalten, dass solche Leute dann halt einen belächeln als, ne, als uninteressant und
als Langweiler.
Langweiler, genau. Und aber das macht einen halt weniger interessant für als Opfer für solche Menschen.
Was nochmal, was auch noch wichtig ist in Bezug auf die Wirkung von nahen Kontakten mit solchen Persönlichkeiten, ist, dass die Opfer ganz oft danach posttraumatische Stresssymptome haben, dass sie wirklich wie gebrochen sind und ruiniert auf emotionaler, mentaler oder halt auch finanzieller Ebene.
Im wahrsten Sinne, ja. Überhaupt nichts mehr haben. Ja, weil die alles ausnutzen und halt das Konto geplündert haben aufgrund der Gutgläubigkeit vieler reicher Witwen zum Beispiel. Genau. Aber was wir auch nicht vergessen dürfen, es sind nicht nur Männer, sondern gerade wenn es um häusliche Gewalt geht, es gibt auch eine sehr grobe Grauzone, wo halt auch Männer Gewalt gegenüber Männern ausgeübt wird. Also es gibt durchaus auch psychopathische Frauen. Das sollte man nicht vergessen.
Ja, das würde ich auch gerne nochmal betonen, weil das auch oft übersehen wird, weil das klassische Bild des Psychopathen ist halt so, ne, so Ted Bundy und irgendwie der Serienmörder oder so. Aber es gibt halt eben auch Frauen ist es vielleicht sogar manchmal schwerer zu erkennen, weil das, sag ich mal, klassischerweise dann Frauen halt andere Mittel einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen und das einfach eine anderer Flavor ist. Und das macht es manchmal schwierig.
Und auch viel gefährlicher.
Ja.
Also können wir da Beispiele nennen? Also auf jeden Fall emotionale Manipulation auf eine andere Weise. Aber haben wir da konkretere Beispiele?
Für eine weibliche Psychopathin?
Ja. Hillary Clinton.
Hillary Clinton.
Ja.
Wie ist denn diese andere Schlange aus den USA, diese Frau?
Welche?
Ja, wie hieß sie denn? Die auch kandidiert hat für Präsidentin.
Ach so, die von den Grünen meinst du?
Nee, die ist auch USA. Ja, es könnte sein, dass sie Grüne war, aber ich komme gerade.
Der Name ist mir einfach wieder entfallen.
Ja, ich komme gerade auch nicht mehr drauf, wie sie heißt.
Ja, aber es ist halt, also konkrete Beispiele jetzt vielleicht nicht unbedingt jetzt Menschen, die einem einfallen, aber halt, einfach so diese emotionale Kriegsführung, sage ich mal. Ne? Also das ist, glaube ich, relativ verbreitet gerade bei Frauen, die so drauf sind. Also dass halt Gefühle benutzt werden, um halt Leute fertig zu machen und auch Sex ist ein großes Thema. Ne? Also die Sex als Waffe quasi, ne, ist auch ein berüchtigter Trick.
Ja. Okay, gut. Was man noch sagen sollte zu Navarros Buch. Er hat auf jeden Fall eine sehr gute Arbeit geleistet mit dem Buch. Doch, es gibt natürlich auch ein paar Kritikpunkte, die wir vielleicht ansprechen sollten. Das ist zum einen, würde ich sagen, halt die politische Blindheit von ihm. Er war halt auch als Berater tätig, dann später auch für die Regierung von USA, glaube ich. Und da hat er halt auch einen großen blinden Fleck. Das ist halt auch, wie wir es halt öfter schon gesagt hatten in der Show, dass es halt auch viele Politiker gibt, die eben Psychopathen sind, die sogenannten White-Collar-Psychopathen.
Ja, seine Beispiele waren Saddam Hussein, Assad, den Putin hat er nicht erwähnt, glaube ich.
Nee, hat er nicht genannt.
Und Osama bin Laden, der angeblich für 9/11 verantwortlich ist.
Ja, vielleicht müsste man das auch nochmal so in Kontext rücken. Also, sag ich mal, die Beispiele sind vielleicht okay, wenn man dem glaubt, was halt in den Medien über diese Leute halt erzählt wird. Ne? Also, wenn man jetzt glaubt, dass Assad halt irgendwie seine Bevölkerung abschlachtet und Osama bin Laden halt mit seinen Teppichmessern da irgendwie 9/11 veranstaltet hat und so. Also wenn man das alles glaubt, dann passt es ja schon zu diesem Psychopathie-Thema, ne? Die Sache ist halt nur, dass es halt nicht unbedingt stimmt, was einem da erzählt wird über diese Leute.
Ja, das ist halt sein Wissensstand und ich glaube, das kann man auch verzichten.
Ja. Also, wie gesagt, das Buch empfehlen wir voll und ganz, bis auf halt die politischen Sachen, da muss man halt ein bisschen genauer lesen und halt, das sollte man nicht unbedingt hundertprozentig glauben, was er da erwähnt. Aber der Rest ist wirklich sehr gut und halt hilft halt, denke ich auch, könnte auch vielen Menschen helfen, einfach einen Überblick zu bekommen, okay, das könnte jetzt eine gefährliche Person sein, mit der man vielleicht sogar jeden Tag zu tun hat.
Und vielleicht kann man auch seine eigenen schlechten Eigenschaften ein bisschen bekämpfen, wenn man Teile davon in sich selbst erkennt.
Ja. Ja, definitiv. Okay, gut. Hätten wir noch was zu Joe Navarros Buch?
Ich kann noch ein anderes Buch empfehlen zu diesem Thema. Ich glaube, das Buch heißt Durchschaut von Jack Nasher. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, er war auch ein ehemaliger FBI-Agent oder so. Und er hat studiert, wie man Lügen erkennen kann. Also es gibt viele Meinungen dazu, allgemeine Meinungen dazu, dass welche Symptome von einer Lüge Menschen aufweisen und Jack Nasher geht viel tiefer rein und der gibt auch viele hilfreiche Tipps, wie man eine Lüge wirklich erkennen kann.
Und was wir natürlich immer wieder empfehlen und jetzt auch nochmal empfehlen, ist halt politische Pornologie, wo es eben dann wirklich um Psychopathen an der Macht geht, wo man da wirklich einen sehr guten Einblick bekommt, wie halt diese Typen drauf sind, von denen wir teilweise sogar reagiert werden. Okay, gut. Würde ich sagen, hätten wir das Thema erfolgreich behandelt und wir hören uns entweder noch einmal in diesem Jahr am 30. Dezember oder spätestens dann im neuen Jahr, ist ja nicht mehr so lange hin. Ansonsten wünschen wir auf jeden Fall allen Zuhörern, auch trotz, dass die Welt nicht immer so gut funktioniert, fröhliche Weihnachten.
Besinnliches Fest.
Ein besinnliches Fest, genau. Okay, gut, dann sage ich von meiner Seite tschüss.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.